perpetuell einen fortlaufenden Verschnitt aller Jahre.
Bist du das, der da so quietscht? Hörst du mal damit auf?
Das ist mein Stuhl.
Ich denke schon nicht, ich bin das. Ich habe mich schon nicht mehr getraut, mich zu bewegen.
Toll, jetzt habe ich den Quietschstuhl.
Meiner quietscht, weil ich bin auch immer in Bewegung.
Das ist ja wirklich fies. Ich bin total
erzabelt. Sollen wir tauschen?
Ich habe sogar meine Eltern früher vorgeworfen, dass die das schuld sind, weil sie mich Philipp genannt haben.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, das stimmt, das passt ja auch, gell?
Ja, ihr hört das bestimmt schon. Wir haben wieder eine total spannende Runde bei Born to be Wine. Diesmal ist an meiner Seite der Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus Westhofen. Und er hat uns den Durchstarter im deutschen Sektbereich eingeladen. Nico Brandner vom Sekthaus Griesel ist bei Born to be Wine und er lässt uns teilhaben an seiner Leidenschaft für hochwertig traditionell hergestellte Sekte. Ich würde sagen, ihr gießt euch mal ein Gläschen ein, lehnt euch zurück und dann genießt die Show. Viel Spaß dabei. Chin chin.
Ja. Wollen wir mal anstoßen, ihr Lieben?
Klar.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Chin chin.
Tschüss.
Das haben wir in einem Glas, weil es blubbert schön.
Ja, das sollte auch blubbern.
Ein Riesel-Riesling-Brüt aus 2018 mit Jahrgang.
Ah, oh, lecker.
Also machen ja alles mit Jahrgang.
Aber eigentlich sollte schon blubbern, ne?
Ja, das ist, tatsächlich war das der Plan und sind wir auch ganz froh, dass er das tut.
Ne? Ja.
Riesling 18 in der Hauptsache, aber halt ein Teil kommt immer mit rein in diesen Riesling-Brüt, was das so die Einstiegskategorie ist. Machen wir eine Reserve perpetuell, also so einen fortlaufenden Verschnitt. Ne? Wir machen alles immer französisch, weil es dann einfach schicker klingt.
Ist dieses fancy Fass, das du mir gezeigt hast?
Ja, das ist eigentlich ein Tank in der Hauptsache, aber da haben wir quasi seit 2013, das ist ja unsere Entstehungsjahr, ne, also Sekttradition seit 2013. Seitdem heben wir immer was auf, geben es immer in die Riesling-Basis aus den Vorjahrgängen und frischen es immer wieder auf mit dem aktuellen Jahrgang. Das ist so ein fortlaufender Verschnitt.
Ne? Also faktisch tatsächlich in einem Tank.
Richtig, ja. Es waren auch mal zwei Tanks, aber es wird dann immer versucht, dass du das alles immer identisch hältst. Ne? Also nimmst du dann aus beiden Tanks was raus, gibst es in die Cuvée, füllst es ab, nach wie vor Jahrgangssekt, ne, mit 10-15%, darfst du ja, ist ja nicht das Problem. Hast einfach wie so einen Fingerabdruck, hast so ein stilgebendes Mittel, ne, Würzmittel.
So der Krieselstempel.
Ja, genau, weil ich einfach finde, dass gerade beim Riesling-Sekt hast du andere Schwierigkeiten und Hürden wie bei einem Burgunder-Sekt. Mhm. Ne, und das ist Balance schaffen. Mhm. Also bei einem Burgunder, selbst wenn du das sehr früh erntest und wenig Alkohol hast, das ist sehr knackig, sehr säuregetrieben und du hast zwar wenig Schmelz, aber ein Burgunder hat dann immer noch mehr ausgleichende Pufferungsfaktor als jetzt ein Riesling, den ich mit 70 Öxle ernte.
Ja. Ja.
Der ist einfach rauer, ruppiger und es fehlt so ein bisschen der Ausgleich.
Kommt halt auch an, wo er herkommt. Ne?
Aber bei euch natürlich nicht, ne? Da ist er charmant ohne Ende. Ne? Aber ja, da hast du tatsächlich auch mit den Granitböden, die wir jetzt bei uns haben, da ist das schon hart, das hat einen niedrigen pH, das zischt schon. Ne? Und das kann schnell sehr ruppig werden. Und dann hilft mir das mit diesen überlagerten, überreiften Grundweinen, kommst weg von diesen Spitzen, geht hin zu einer Fülle, einer Würze, einer Komplexität, wird ein bisschen ölig quasi. Und das gibt halt dem Sekt jetzt quasi einfach nochmal so einen Tick mit, nimmt so die Spitzen weg und macht einen harmonischen.
Du hältst aber wahrscheinlich trotzdem zusätzlich noch einzelne Komponenten von Jahrgängen auf,
auch das,
um
auch
zusätzlich das, noch Bausteine zu haben.
Genau, das machst du auch, aber finde tatsächlich diese andere Geschichte am charmantesten, weil du ja quasi die Betriebshistorie da auch mit reinbringst. Ne? Also Historie ist schon mal cool, aber
von
ja,
wir gerade angefangen
du nimmst es,
ne?
Du nimmst es halt so mit, ja? Und du kannst dich auch an jeden Jahrgang erinnern und dann verändert sich auch dieser Grundwein, diese Reserve, ja? Und es ist einfach so ein bleibender Bestandteil. Deswegen sind es auch nach wie vor für mich klassische Jahrgangssekte, weil klar. Also der Großteil ist Jahrgang und es wird sich hauptsächlich deswegen unterscheiden, weil 18 nicht wie 19 war. Ne? Aber dieser Reserve ist halt ein bisschen so ein gleichbleibender Teil, der das immer wieder in eine Richtung pusht.
Und ist für dich ein Jahrgang dann spannend, wenn du wenig Reservematerial brauchst oder ist das unabhängig?
Also beim Riesling habe ich so das Gefühl, ich will es eigentlich immer ein bisschen ausreizen, weil da habe ich mich auch ein bisschen verliebt in diese Idee.
Okay,
ne?
Ja.
Ist ja so, beweist man sich ja irgendwann selbst, so die self-fulfilling prophecy, dass es funktioniert und steht dann total auf diese Idee und auf diesen Plan. Deswegen ziehen wir es da schon relativ durch. Anders mache ich es bei den Burgundern. Und da kann ich tatsächlich sagen, eigentlich, wenn der Jahrgang total stimmig ist, brauche ich nicht viel Reserve. Mhm. Und bin ja eigentlich ganz dankbar drum. Ne? Mhm. Eher in Jahrgängen, wo jetzt die Frische gefehlt hat, bin ich froh um was Kühles aus dem Vorjahr oder ne, sowas in die Richtung. Wenn es zu dünn war oder wenn es eher leicht und schlank ist, dann nimmt man auch gerne mal was Fetteres aus einem warmen Jahr. Da ist es eher so ein bisschen Anpassen der Jahrgänge und der Unterschiede. Und beim Riesling ist es eigentlich ganz bewusst ein Stilmittel, das wir auch durchziehen.
Ja. Bräuchtest du nicht auch so ein Moorsteinfestle, so von 1800, quasi so der Wittmann-Stempel, wo immer so ein Schlückchen mit reinkommt?
Ja, es ist ja eben so, dass beim Stillwein die Spiele anders funktionieren. Die Idee an sich finde ich großartig. Also, und das ist ja auch das, was gerade, wenn man in die Champagne schaut, ist das ja letztendlich von den großen Champagnern doch auch so eine wichtige Facette, wenn nicht die wichtigste Facette, diese Tiefe eben dann auch in den Reserven zu haben, auch die Unterschiedlichkeit der Jahrgänge zu haben. Und ist was Großartiges. Beim Stillwein ist es natürlich so, dass wir das zu 100% jahrgangsgetreu abbilden, weil es ja auch mit einem ganz anderen Mundgefühl und einer ganz anderen Struktur eben ins Glas kommt. Und insofern würde ich jetzt sagen, dass es da nicht so unbedingt passend ist. Und es ist natürlich noch auch eine Frage. Ich glaube, beim Sekt und beim Champagner ist es so, dass man klar, wenn man ganz gezielt auf den Jahrgangschampagner oder Jahrgangssekt geht, dann ist der Fingerprint des Jahrgangs sicherlich auch von sehr, sehr großer Bedeutung. Aber jetzt für die allgemeinen Cuvées geht es, glaube ich, eher darum, tatsächlich auch so ein bisschen stilbildend auch den gleichen Ausdruck, den Fingerprint des Hauses stärker zu betonen, wo es dann bei uns eher so ist, dass wir sagen, nein, wir wollen auch bei dem kleinsten Wein den Jahrgang sehr betont haben. Also das ist eine andere Denke. Ne?
Total. Das ist auch so ein Marktthema irgendwo. Bei Champagner, bei hochwertigen Sekten ist dieser Cuvée-Gedanke schon immer eigentlich für die hochwertigsten Sachen sozusagen fast. Ne?
Ja. Du hast auch mal gesagt, was macht einen guten Sekt aus? Das ist irgendwie das Cuvée vor allem, ne?
Also was noch? Ende geht es ja darum, wie es schmeckt. Ne? Das ist eigentlich das Wichtigste. Und da finde ich immer das Paradoxe aus einer Leichtigkeit. Also dass du wirklich, könntest die Flasche jetzt eigentlich allein leer machen.
Und meine Nase schon fast leer.
Ja. Wenn du sonst keine Termine mehr hast, ne? Und oder die richtigen Termine, wo es keine Rolle spielt. Und trotzdem muss es so komplex sein, dass du einfach beschäftigt bist, dass es dich auch als Wein ein Trinker fordert irgendwie in einer gewissen Weise, das ist nicht belanglos. Ne?
Ja.
Möglichst hohe Komplexität bei gleichzeitiger Leichtigkeit. So, das wäre so die Formel für mich. Ne? Und das kriegst du nur über den Grundwein und den Grundwein natürlich nur über die Trauben, über den Weinberg. Ja, also das ändert sich nicht, ob ich jetzt Sekt mache oder Stillwein. Die Regel ist die gleiche. Ne? Das kommt aus dem Weinberg.
Jetzt seid ihr ja noch total jung, gell? 2013 der erste
Sekt. Meinst du jetzt mich? Oder?
Ich hab jetzt auch fast angesprochen.
Also ihr zwei. Ich fang nochmal an. Ihr zwei seid super jung.
Gibst du noch als Jungwinzer?
Ja, die haben mich irgendwie rausgenommen. Ich weiß gar nicht, warum.
Das ist fies, ne? Aber ansonsten finde ich das in der Branche richtig cool. Du bist immer noch ein Jungwinzer bis Mitte 40 oder so geht es noch.
Vorbei. Du bist doch sogar Jungmama geworden jetzt vor ein paar Jahren. Also insofern.
Ich fange aber von vorne an.
Genau. Okay, aber 2013 der erste Sekt.
Ja.
2015 kam der auf den Markt.
Ja.
Glaube ich, gell?
Ja.
Nur 15.000 Flaschen.
So 15.000, 17.000, genau, ja.
So, und jetzt heute, 120.000.
Genau, ja.
Also das ist ja schon eine ziemliche Entwicklung in sehr kurzer Zeit.
Ja.
Und ich glaube, so der erste Jahrgang und da bist du schon gehypt worden ohne Ende.
Ja, also ganz so schnell ging es nicht. Ne? Das hat schon alles gedauert. Am Anfang läufst du erstmal gewissermaßen dir die Hacken ab und willst es überall zeigen. Dann ist natürlich so, dann gibt es gewisse Namen am Markt und dann kostet es genauso viel, finden Sekt ja gut, aber warum soll ich den jetzt kaufen? Also man muss sich da schon wirklich bei manchen über 3 Jahre oder so so langsam anpirschen, das immer wieder zeigen. Ich kann es auch verstehen, irgendwie ein Händler, der richtig was auf sich hält und auf sein Sortiment, kann er auch nicht gleich auf jeden Zug aufspringen. Also der will vielleicht erstmal sehen, ja okay, was die da machen, funktioniert über 2-3 Jahre, ja, alles gut, können wir machen.
Hat das eine gewisse Konstanz, ne?
So, genau, ja. Ich empfehle es ja dann einmal meinen Kunden, der Händler investiert ja dann auch, bringt es rüber, erklärt es und redet es natürlich auch positiv, muss er ja auch, muss auch überzeugt sein davon und angenommen würden nächsten Jahrgang direkt in den Sand setzen und danach kommt nichts mehr Gescheites, hat er auch seinen Namen irgendwie verbrannt. Ne?
Ja. Trotzdem war das ja so ein bisschen kometenhaft. Also ich meine, es gibt ja viele Winzer, die sich über Jahre und Jahrzehnte bemühen, also nicht du bist ja aber sowieso die Spitze. Aber es gibt ja wirklich ganz viele Winzer und viele, die sich bemühen und jetzt, also dass man so schnell sozusagen so an die Spitze kommt.
Das war schon ein Turbo und es ist auch so, dass es am Ende da gar nicht viel drum rumzureden, das war einfach die Qualität der Sekte.
Ja.
Also mir ging das auch so, ich habe das erste Mal probiert und habe echt gesagt, Halleluja, das ist neu in dieser Art, in dieser Stilistik und hat offensichtlich ein Fundament, was auch nicht wegwischbar ist. Und was ganz interessant war, dass relativ parallel die ersten Sekte vom Michael Kaufmann bei Bühl auf den Markt kamen.
Das war überhaupt in dem Jahr, also auch Krack ist ja da auch, ist auch da gestartet. Ja, ja. Burkhard Schür ist jetzt auch ein Bekannter von mir, eine super Sekte, auch in der Zeit gestartet. Also sind ganz viele, haben da gerade losgelegt. Ne? War schon cool.
Und in einem neuen Anspruch. Ja? Also das muss man vielleicht schon sagen, dass der deutsche Sekt, wir haben ja mit Raumlands auch schon eine wunderbare Probe gehabt, die das schon über sehr lange Zeit eigenständig definiert haben. Aber im Allgemeinen war der deutsche Sekt eben nicht so aufgestellt wie das, was seit dieser Zeit passiert ist, dass eben tatsächlich kleine Manufakturen, kleine Betriebe, individuell, sehr, sehr handwerklich und auch vor allem mit einer eigenen Idee, mit einer eigenen Mission und nicht so einfach so...
Ich mach mal ein bisschen Sekt.
Ja, also nicht die Bauchladen-Variante vom Winzer mit seinem Winzersekt, den er auch noch
der
hat,
Fokus,
sondern halt eine Idee, eine Vision, die dahinter steht und... Ja, ich meine, das ist grandios, was da passiert ist. Und ich meine, spannend wird natürlich sein, wie geht das langfristig weiter? Wie ist, momentan sind sie alle in Aufregung. Also auch die lieben Winzer-Kollegen. Gibt so viele, die jetzt beim Sekt durchstarten wollen. Werden ein paar sensationelle Ergebnisse bei rauskommen, aber es wird, glaube ich, auch nicht jedem gelingen, weil es einfach doch, du musst komplett umdenken. Also wenn du Stillwein machst und du denkst dann in Schaumwein, das sind zwei Welten. Und deshalb, mir geht es dann auch immer so, ich werde bei Schuld wahrscheinlich auch die eine oder andere neugierige Frage noch stellen, weil es ist einfach ein komplett anderes Vorgehen. Deshalb habe ich ja auch die Haltung, dass man irgendwie so ein bisschen nicht alles machen sollte, sondern man sollte sich spezialisieren.
Aber wenn jetzt Sekt so ein Riesenthema ist, also ich meine, der Nico macht es fantastisch, aber Sekt ist ja jetzt gerade auch irgendwie so wieder sehr en vogue und eine Riesennachfrage, überlegst du dann nicht manchmal? Und denkst du, ach, vielleicht doch nochmal einen Sekt machen?
Nee. Warum? Also ich meine, es ist am Ende ist es so, ich kaufe mir die Sekte oder tausche die Sekte, die ich gern trinke.
Hast die richtigen Freunde.
Warum soll ich jetzt beweisen, dass ich das auch kann? Ich habe ja auch jetzt nicht die Vision, dass ich irgendwie, was weiß ich, Erdbeerkonfitüre mache oder sonst was. Es ist zwar beides aus Trauben gemacht, aber es sind unterschiedliche edle Produkte und dafür brauchst du Fachleute. Wenn das jemand beides kann, Hut ab, und die gibt's, die Leute. Aber es ist doch ein Anspruch, wirklich diese zwei Welten parallel abzubilden. So verstehe ich es zumindest.
Du willst ja auch keinen Wein machen jetzt.
Ich finde es extrem hilfreich, dass man den Fokus hat. Ja, und es ist ja auch wirklich so, der erste Jahrgang war ein komplettes Greenhorn, ist ja einfach so. Ich hatte noch nie einen eigenen Wein gemacht. Ne? Und das hatte ganz viel damit zu tun, dass ich den Fokus hatte. Hätte ich jetzt parallel gewusst, ich muss einen Riesling trocken, Riesling halbtrocken, was weiß ich, was Spätburgunder und so weiter.
Allein die Endestrategie dann
genau,
schon.
Ne? Ja. Auch die Verarbeitung, alles. Ja. So war ganz klar, okay, wie macht man einen guten Sekt? Dann gucken wir uns das mal an. Ja. Und so wird alles ausgerichtet. Ja. Ne? Das war mega hilfreich. Ja, klar. Und das zieht sich ja durch. Und auch wenn man dann zig Jahre Erfahrung hat, ändert es nichts daran, dass man halt nur begrenzt Zeit, Energie und auch jetzt Denkvermögen klingt böse, ne? Aber irgendwo ist der Kopf ja immer mit was beschäftigt und er muss sich auf die Sachen ausrichten, die gerade am wichtigsten sind. So, ne? Also da bin ich mega froh drum. Hätte nie anders so geklappt, nicht mal annähernd. Und auch, muss man auch sagen, zu dieser Startgeschwindigkeit war natürlich das diese Nische. Also wir haben in diese Kerbe hochwertiger Sekt, so ein bisschen als Champagner-Ersatz, ne? Ja. Haben wir halt da reingestoßen, hat perfekt gepasst.
Champagner-Ersatz ist aber nicht das gleiche wie Lachs-Ersatz.
Das finde ich aber voll gut, dass du es nochmal sagst.
Ja. Nur zum Verständnis.
Ja, also, ich meine, der Rosé hat vielleicht ein bisschen die Farbe von Lachs-Ersatz, aber
den trinken wir jetzt aber nicht.
Das war's auch schon.
Aber das ist eigentlich ganz spannend, weil du gesagt hast, du hast vorher noch nie einen Wein gemacht, aber deine Geschichte ist ganz spannend. Du warst eigentlich Banker und bist dann Winzer geworden. Wie war denn das? Erzähl mal.
Besser wie andersrum, nehme ich mal an.
Ja, ne? Also für mich hat sich's irgendwie ganz gut rausgestellt. Ich hatte ja irgendwie eine Karriere so an Schulzeiten, da war mit mir Motivation nicht so viel anzufangen. Da war ich eher an irgendwelchen anderen Themen interessiert und so ist es halt irgendwie so ein bisschen vor sich hin geeiert. Ne? Dann kommt man irgendwann dahin, macht ein Zivi, muss was studieren oder sonst was. Okay, dann wurde es mal kurz bodenständig. Ne? Und mein Vater hat mal gesagt, ja komm jetzt, wenn du nicht weißt, was du studieren willst, bewerb dich bei der Bank. Ne? Ja. Das ist gut. Na gut, Vater, na, machen wir. die haben mich dann dummerweise genommen. Ne? Ja, gerne. Und dann habe ich halt das angefangen, habe dort eine Lehre gemacht und wurde mir schon klar, okay, das ist es wohl nicht. Ne? So ein, zwei Jahre habe ich es da ausgehalten und Lehre zu Ende gebracht. Und bin eigentlich froh drum, dass es halt so sehr nicht meins war, ne, dass ich auch meinen Arsch hochgekriegt habe, zu sagen, ja, nee, wenn du jetzt nochmal was machst und du machst was Neues, dann gehst du auf was, wo du wirklich irgendwie auch Idealismus dahinter bringst. Ne?
Und du hast so die Nase voll gehabt, dass du in der Mittagspause zum Winzer gegangen bist.
Ja, bin ich zum Paul Fürst gegangen, ne, und ja, das ist Fakt, mit meinem Anzug und so, meinem schlechten, billigen H&M-Anzug, weil das habe ich auch schon immer gehasst, Anzüge zu tragen, also es hat überhaupt nicht gepasst. Ne? Und bin zum Paul, der hat sich da mega Zeit genommen, haben irgendwie gequatscht und Wein probiert und gesagt, ja, so auf die Art, ist ja schon alles ein bisschen bekloppt, aber ja, komm, mach, ne? Mach eine Ausbildung bei uns. Und das war der Start. Dann habe ich gekündigt mit einem riesen Grinsen im Gesicht, ne? Und aber auch mit mega viel Schiss.
Also, ja, das glaube ich.
Weil du weißt ja gar nicht, was muss ein Winzer eigentlich
schon
können.
Mutig, natürlich.
Ja, was kann der, was macht der, wie sieht denn sein Tag aus?
Ne? Und alles zurück auf null. Also ich meine, du hattest ja schon eine Ausbildung und ich meine, du hast dich ja auch bei der Bank verdient, man ja ganz ordentlich.
Das hätte schon gepasst. Also da habe ich dann tatsächlich mal meinen Hintern hochgekriegt und die hätten mir dann gerade empfohlen, irgendwelche Weiterbildungen und Bankfachwirt und bla, Führungskraft. Mhm. Ne? Hätte alles funktioniert, wenn ich gewollt hätte. Aber da wäre mir auch klar, okay, wenn du das jetzt machst, dann ist so ein bisschen der Groschen gefallen, dann ist rum, so dann bist du da drin. Ne?
Ja.
Und das war dann auch der Punkt zu sagen, nee, also jetzt nochmal schnell abhauen. Und hat sich dann schon krass angefühlt von doch einem ganz guten Gehalt, erstmal wieder auf null. Mhm. Dann Azubi-Gehalt im Weinbau, wissen wir beide, da reißt jetzt keine Reben aus oder Bäume. Ne? Und,
man arbeitet 7 Tage die Woche so ungefähr und was verdient man so als Azubi?
Reden wir nicht drüber. Also, das ist aber
so. Wollt ihr heute alle nicht mehr sagen, weil ihr selber Azubi habt. Ich merke das schon.
Nee, aber das war bei Fürst, war es halt, die Entlohnung war einfach die Begeisterung für Wein. Dieses total, die ganze Familie steht dahinter und die haben mich damit beimpft und haben alles geteilt, was sie wissen und was sie mir geben können.
Das muss man ja auch sehen. Im Weinbau ist, in der Ausbildung ist in der Regel so, dass du nicht deine eigenen Nachwuchskräfte ausbildest, sondern du bildest eigentlich aus mit dem Wissen, dass das nächste Generation ist, oft auch Kollegen, wie auch immer. Und insofern ist natürlich es umso beeindruckender, wenn solche Betriebe wie jetzt Fürst, viele andere, einfach über eine ganze Dekade, über 25 Jahre, über 30, 40, absolut, 50 Jahre ausbilden und so viele erfolgreiche Winzer dann hervorbringen. Also das machen die ja nicht für sich selbst, muss man einfach so sagen.
Ne? Ja. Nee, das ist so. Also ich habe da so viel mitgekriegt. Ne? Das war im Endeffekt eine totale Glückssache. Ja, und
normalerweise geht man dann ja auch wieder in sein eigenes Weingut.
Wenn es das so gibt.
Ja. Meistens ist es ja so. Oft, aber wie wichtig ist das denn eigentlich, dass es auch mal so Seiteneinsteiger gibt?
Also das macht am Ende das Salz in der Suppe aus. Ja. Und das ist das, was im deutschen Wein passiert ist in den letzten 15 Jahren, dass einfach so viele Quereinsteiger da waren, neue Gedanken kamen und ein ganz anderer Ausbildungsstand auch da war. Eine ganze Generation oder fast 2 Generationen von Winzern, die in der ganzen Welt sich haben ausbilden lassen und Leute, die ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben. Das macht letztendlich im Moment die Szene so spannend und die Quereinsteiger sind brutal wichtig. Also
ich glaube halt wahrscheinlich auch, dass die Quereinsteiger, weil das sind ja die hinterher, wenn ich mir das so für mich so vorstelle, da hast du halt erstmal keine Maschinen, keine Weinberge. Du hast ja erstmal, du startest ja auch hinterher komplett von null. Das heißt, das ist schon, du musst es schon wirklich wollen. Das müssen eigentlich mega begeisterte Herzblutmenschen sein.
Das muss man einfach ganz klar sagen, dass die wirtschaftlichen Bedingungen wirklich einen Betrieb an den Start zu bringen, seinen eigenen Wein zu machen. Das ist wirklich, da gehört viel dazu. Das ist wie bei jedem anderen Start-up auch. Da musst du nicht nur dein Handwerk beherrschen, sondern da musst du halt auch betriebswirtschaftlich das auf die Reihe kriegen. Du musst gucken, dass du ein gutes Networking hast und so weiter. Also das ist die komplette Bandbreite, das große Kino und Unternehmen aufzubauen und brutaler Reiz. Also ich sag mal so, wer als Kind und Jugendlicher gerne Strategiespiele gespielt hat, wird seine Freude dran haben. Aber es gibt halt auch die, für die das gar nichts ist. Ja. Also das muss man einfach so sehen.
Jetzt hattest du Glück, Nico, gell? Weil auch nach der Ausbildung.
Gelegentlich, ja.
Ja, nee, aber gut, schon. Ja. Also dass so ein Investor auf dich zugekommen ist?
Ja, beziehungsweise wurde eben das Weingut oder diese Gebäude gekauft, ne, von Staatsweingütern in Bensheim, also der alte Keller der Domäne Bergstraße. Mit der Bedingung, dass er wieder ein Weingut rein muss, hat das Land Hessen das verkauft an die Familie Streit in Bensheim. Und die wussten oder hatten gleich den Plan, dann ein Sekthaus reinzumachen. Also eigentlich interessante Beweggründe. Ja. Sie hatten eine Gastronomie, wo sie relativ viel Sekt verkauft haben, Hochzeiten und so weiter, als ihr Event-Location, den halben Mond in Heppenheim, und haben gedacht, wenn wir Sekt machen, dann treten wir den anderen Winzern nicht auf den Schlips. Keine schlechte Idee eigentlich, ne? Und hat mir halt super reingepasst. Ich war gerade bei Romland, habe da mein Praktikum gemacht, und das ist ja nicht ohne Grund, sondern das war dann schon irgendwie mein Gedanke, Sekt zu machen. Hat es eigentlich perfekt gepasst. Sie haben bei den FHs gefragt, gibt's jemanden, der sich sowas zutraut, da als Betriebsleiter, und so sind wir zusammengekommen. Ja. Und dann, ich hätte parallel, also das ist nicht einfach, wie du sagst, ne? Ich wollte Weingüter pachten, ich wollte, was weiß ich, Garagenweingut, irgendwo einen Job annehmen, parallel klein was aufbauen, was man halt so realisierbar machen kann, wenn man jetzt nicht irgendwie riesig viel finanziellen Background hat. Mhm. Ja? Und da war das schon natürlich der absolute Raketenstart im Vergleich. Also bei allem anderen hätte ich erstmal gesiecht und gekrebst für was weiß ich wie lang. Ne? Mhm. Ja, und so war es eine andere Nummer. Also da war quasi eigentlich nur meine Bedingung, dass ich das wirklich in meinem Sinne machen darf und so, als wäre es meins. Ja? Mhm. Natürlich habe ich eine Rechenschaft gegenüber den Inhabern, und natürlich müssen wir strategische Sachen auch absprechen, aber letzten Endes durfte ich das so durchziehen, wie ich wollte.
Hast du jetzt keinen, der dir immer reinquatscht oder so?
Nee, also ist er auch Realist, und da war immer die Ansage, naja, am Ende, das muss ich verkaufen, und daran wirst du gemessen, und
läuft er dann.
So hat es funktioniert. Auch. Ja, genau. Wir haben was Neues im Glas, gell?
Was Neues im Glas, genau. Ja. Und zwar haben wir jetzt die Grand Cuvée.
Genau, also ganz zurückhaltend benannt, ne? Die Grand Cuvée ist jetzt halt so klassische Champagner-Copycat, ne? Also wir haben Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay da drin, ja? Also die drei Hauptrebsorten, die man für Top-Schaumwein in der ganzen Welt, das ist ja jetzt nicht exklusiv für die Champagne, hernimmt, weil sie einfach auch sich cool ergänzen. Das passt einfach. Also bei uns jetzt der Chardonnay ist jetzt vom Kalb. Ist tatsächlich Zukauf aus der Pfalz noch. Ja. Da haben wir jetzt Gelbfrucht, ein bisschen auch eine straffe Säure und Mineralität. Meunier gibt so ein bisschen Würze Richtung Maggi-Kraut, sagt man ja. Ne? So dieser Typ. Pinot Noir von hauptsächlich jetzt von unserem Granit, hat halt richtig Zug, hat Struktur, ist straff und hat ein bisschen, wie ich finde, sehr positiven Gerbstoff. Ja, also dass jetzt ein Sekt frei sein muss vom Gerbstoff, finde ich überhaupt nicht. Ich finde die richtige Portion Astringenz, so das Zusammenziehende, das mundwässernd, und dann hast du einfach auch Lust und willst noch ein Glas
das
trinken.
Das macht er aber da hinten auch, oder?
Ja, das ist super. Das ist, da es noch so jung ist, ist das im Moment was dich jetzt auch im Sommer natürlich kickt und du sagst, oje, bia, je. Aber lass das mal ein bisschen reifen, und dann ist das genauso gut. Das ist 16, ja. Aber natürlich auch mit langem Hefelager, 46 Monate steht drauf.
Ist ganz frisch,
denke ich. Soweit ist das jetzt ganz frisch auf dem Markt, also noch nicht lange von der Hefe getrennt, deshalb auch diese Jugendlichkeit, deshalb auch vielleicht die Idee, dass das kannst du jetzt auch, wenn es sommerlich ist, so zischen. Mhm. Aber wenn das mit entsprechender Reife getrunken wird, wird es ein Champagner sein oder ein Sekt sein, der letztendlich auch genau diese, sag mal, festlichen Momente in den Wintermonaten durchaus bespielen kann. Also das kann beides, und das finde ich eigentlich das Spannende daran.
Ja, und auch dieses Speisebegleiter-Thema, das wird halt jetzt immer mehr in Richtung Nuss, Nougat, aufgeschnittener, oxidierter Apfel, so diese typischen Noten, kriegt immer mehr. Dieses leicht Ruppige geht immer weiter runter, es wird immer feiner und ruhiger. Und dann werden es einfach geniale Speisebegleiter.
Also Nougat, finde ich tatsächlich, ist da für mich deutlich sogar schon zu spüren. Finde ich total lecker.
Also dafür, dass er jetzt noch so ein Baby ist, also wir haben ja quasi jetzt erst degorgiert und warten dann eigentlich ein halbes Jahr nach dem Degorgement, bis wir ihn verkaufen.
Ja. Aber du hast gedacht, wir können uns das vorstellen.
Aber jetzt mal exklusiv für euch eine Flasche aus dem Flaschenlager geholt. Nee, aber es ist tatsächlich so, ein halbes Jahr nach dem Degorgieren ist so für uns das Minimum. Und dann fängt es an, mit dem Sauerstoff zu reagieren, der beim Enthefen da reinkommt. Wir schwefeln nicht beim Degorgieren, sondern ich will eigentlich bewusst, dass es dann in diese Richtung reingeht. In dieses leicht nussig, mandelige, so. Das will ich haben.
Sagst du grundsätzlich beim Degorgieren keine Schwefelung, oder ist es ein Spiel?
Kommen wir auf den Sekt an. Mhm. Ja, also wenn wir Brut Natur oder Dosage Zero oder was auch immer schreiben, machen wir es eigentlich dann bewusst, dass wir den Sekt so auswählen, dass er weder noch kriegt. Ja. Also dann kriegt er auch wirklich gar nichts. Ja. Ja. Wenn wir Brut machen, ist allein schon, man macht ja quasi einen Versandlikör, den macht man nicht für jede paar Fläschchen, sondern macht man für zigtausend Flaschen. Mhm. Allein der braucht schon Schwefel, der muss fit bleiben. Ja. Ja. Und dann halt so ein paar Milligramm pro Liter, also wirklich homöopathische Dosen eigentlich. Hat aber damit zu tun, wenn ich jetzt einen Brüt auf den Markt bringe, will ich schon eher, dass der so ein bisschen bleibt, wie er ist, aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Das heißt, wir geben da 10 Milligramm Schwefel oder so. Oder manchmal auch 7.
Ist das wenig?
Das ist sehr wenig.
Ja. Ja. Aber ich kann es total nachvollziehen, dass es funktioniert, weil am Ende ist es so, wenn der Grundwein in der Textur stimmig ist, dann ist die Haltbarkeit da, ohne dass man irgendwelche Konservierungsmittel braucht. Ja. Also gerade das Thema feinste Tannine, die letztendlich dann auch Phenole, die über die Zeit oxidieren, die halten das frisch. Und das ist genau die Herausforderung im Winemaking-Prozess, sage ich mal wirklich, das zu schaffen, dass man einen Grundwein hat. Also es gilt für Still wie auch für Schaumwein, der letztendlich dann ein Entwicklungspotenzial, ein Lagerpotenzial hat und am Ende dadurch aber nicht irgendwie grob wird, keine Finesse hat oder so, sondern trotzdem tanzt und das ganz zart eben trägt. Und wenn du das schaffst, dann brauchst du auch ganz, ganz wenig Schwefel.
Ja, das ist die große Gefahr, wenn man über Tannine redet im Sekt, ist eben, dass es zu viel ist und dann passiert genau das, es reift, dann verliert es die Frische, es verliert die Jugendlichkeit und dann auf einmal kommt so diese Astringenz und Bitterkeit irgendwie in den Vordergrund.
Okay.
Und dann wirkt die ganze Kohlensäure völlig deplatziert. Das ist so, wie wenn man sich vorstellt, einen tanninhaltigen, heftigen Rotwein.
Und schmeckt dann wie alter Wein.
Mit Kohlensäure, das funktioniert einfach nicht, das passt nicht.
Die Tannine kommen ja durchs Holz.
Die Tannine kommen auch von den Trauben.
Mehr Traube als Holz, würde ich sagen. Also man kann natürlich Tannine auch durch junges Holz mit transportieren. Das ist dann nochmal ein anderer Baustein, aber am Ende ist es so, dass in der Frage dessen, welche Traubenreife hast du und wie presst du deinen Saft aus? Und das ist, glaube ich, ein Thema, was dann auch nochmal was ist, wo du erzählen könntest.
Das ist Hauptfaktor.
Gerade beim Sekt brutal wichtig, da einfach das richtig zu machen und zu verstehen, welche Saftfraktion die richtige ist, um die höchste Qualitätsstufe zu kriegen.
Genau. Da habe ich sogar eine Zuschauerfrage tatsächlich, weil ich habe vorher mal Leute gefragt, was habt ihr denn für Fragen und so? Und da hieß es, mit welchem Mostgewicht erntest du die Trauben und verarbeitest die?
Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Das ist immer auch jahrgangsabhängig, ne? Weil am Ende zählt so der Gesamteindruck. Also man muss im Endeffekt in den Weinberg gehen und muss probieren und gucken, wie sehen die Trauben aus. Aber wenn wir mal einen groben Durchschnittswert der letzten Jahre geben, dann wären es so um die 75 Öchsel.
Okay, das sind ja schon echte Fachgespräche hier.
Also das ist, wenn man es mal...
Wie erntest du das so, Philipp, auch?
Wenn man's mal überrascht, ist, dass du da so tief einsteigst.
Also, wenn das der Wunsch ist, frage ich sowas halt mal.
Das ist ja richtig eine niedrige Schwelle.
Also ich sag mal so, wenn wir bei 75 Öchse sind, dann sagen wir, ach, wir können noch mal eine Woche wegfahren.
Dann machen wir erstmal Urlaub.
Ne? Die machen dann erstmal Urlaub, wenn du schon erntest.
Genau, da geht man irgendwo noch schönen Sekt schlürfen.
Ne? So siehst du, das ist jetzt mal eine Erklärung, die auch für mich funktioniert, weil das habe ich schon häufiger gehört. Also Sekt muss deutlich früher geerntet werden. So.
Das kann man nur so sagen. Ja.
Okay,
also gut. Wir wollen sehr, sehr niedrig mit dem Alkohol einsteigen und Öchsle ist irgendwo ungefähr gleich Zucker, gleich Alkohol. Ja. Also versuchen, da sehr niedrig rauszukommen. Der fertige Sekt hat 12 Alkohol und wir machen ja noch eine zweite Gärung, also der Grundwein. Und dann wird nochmal mit Hefe und Zucker eine Gärung für die Flasche angestoßen. Und da gibt's nochmal 1,5% Volumen Alkohol on top. Ja. Mhm. Also um bei 12 zu landen, haben wir nicht so viel Spielraum, müssen wir bei 10,5 irgendwo reinkommen. Und das erübrigt sich dann, da irgendwie lange zu warten beim Ernten.
Ja, das ist gut, wenn man rechnen kann, gell? Wenn man in eurem Job
ist. Ja, also neben ein, zwei anderen Fähigkeiten.
Sag mal, Philipp, gibt es das häufiger mit diesen Investoren bei euch, bei den Winzern?
Ist das schon ein Thema, was zugenommen hat. Also was aber am Ende ja zeigt, dass der deutsche Weinbau irgendwo auch einen Reiz hat, auch einen wirtschaftlichen Reiz hat. Und ja, klar, es gibt mittlerweile auch große Güter, die von Investoren übernommen worden sind und die im Markt eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, dass das ganz gut ist und ganz gesund ist für so eine Szene, dass die so aus einem gewissen Mix besteht. Ja? Also wenn das alles zu gleichförmig ist, schlafen vielleicht auch so ein bisschen die Ideen ein und so ein bisschen frischen Wind, neue Ideen, frisches Blut macht immer Sinn. Und es ist auch so, wenn ein Investor kommt, hat er ein Ziel. In der Regel geht es um wirtschaftliche Elemente, manchmal auch einfach
die Paperei.
Ja, das darf man oft nicht so laut sagen, zumindest nicht beim Finanzamt, aber klar, auch das gibt's. Aber das sind in der Regel Profile, die dazu führen, dass Action ist. Ja? Mhm. Und das ist gut. Natürlich kann es auch die Kleinen manchmal ärgern, weil ich sag mal so, es gibt dann Dörfer, Weinbaugemeinden, in denen es schwierig wird, Weinberge zu kaufen, weil da eben jemand ist, der einfach unheimlich viel Kohle reinbringt. Mhm. Und das ärgert dann natürlich auch und kann auch so ein bisschen zu Unmut führen. Also das hat immer alles Vor- und Nachteile. Insgesamt, sage ich mal, ein bunter Mix in der Szene ist brutal wertvoll und hält die Szene lebendig. Und ich habe momentan das Gefühl, dass es im deutschen Wein gerade deshalb auch gut funktioniert. Du brauchst die ganz Kleinen, aber du brauchst auch die Großen. Mhm. Und du brauchst auch die klein sein wollen, aber das mit unheimlich viel Intensität machen.
Ja. Du hast 2013 an deinem ersten Jahrgang gearbeitet. Philipp, wann war dein erster Jahrgang?
Also seriös würde ich sagen, reden wir über 99, 2000, 2001. Es ist bei mir so wirklich fließend gewesen, weil ich natürlich mit meinem Vater zusammengearbeitet habe. Ich habe Mitte der 90er meine ersten Weine gemacht. Guten Riesling, schrecklichen Spätburgunder. Das war ein Lernprozess und habe 99 das erste Mal eigenverantwortlich unseren Weinkeller verantwortet. Natürlich sehr stark im Zwiegespräch mit meinem Vater. 2000 war ich dann im Betrieb. 2000 war ein Katastrophenherbst. Ganz schwierig, schwieriges Jahr. Unheimlich viel Botrytisdruck, faule Trauben, ein harter Kampf im Weinberg, gerade auch als Bio-Weingut. War kein schöner Jahrgang, so als erstes offizielles Jahr. Deshalb sage ich schon, 2000 war mein erstes Jahr, das wird irgendwie sehr doof. Also 99 habe ich schon mitgemischt, 2000 mussten wir überstehen, haben auch ganz gut gemeistert, aber war wirklich, ist nichts, was in die Annalen als besonders erwähnenswert eingeht. Mhm. Und 2001 war grandios. Und 2001 war dann auch so ein Jahr, wo ich das Gefühl hatte, wow, eben geht was und eben kommen wir in großen Schritten weiter. Und interessanterweise war dann 2001, das ist so in dem dritten Jahr, habe ich dann auch schon wieder in manchen Themen zurückgerudert und bin auf die Seite meines Vaters gegangen, habe es wieder so gemacht, wie er es vorher gemacht hat, weil ich in den zwei Jahren vorher gemerkt habe, naja, also alles neu erfinden ist auch dumm Zeug, weil das macht es unbedingt besser. Zum Beispiel habe ich in 99 und 2000 auf die Spontangärung verzichtet, weil ich der Meinung war, kam frisch von der Uni, dass das diese pure
Frucht... Das kann einen dahingehend schon verderben.
Also ich sag mal so, die Elemente damals, Edelstahltanks gekauft, um nicht mehr alles im Holz zu machen, Reinzuchthäfen eingeführt, also komplett falsche Richtung. Mhm. Aber das Gute ist, ich habe es im dritten Jahr schon erkannt und habe dann den Hebel wieder umgelegt und 2001 ist komplett spontan vergoren und der Holzfassfokus war wieder voll da. Also nur, wenn wir jetzt einfach nur über den Keller sprechen, natürlich in Weinberg gibt es noch viele andere Themen. Ja. Und das war mein Glück gewesen, dass ich einen Vater hatte, der mich gelassen hat, der mir aber tatsächlich auch geholfen hat, irgendwo die richtige Spur zu finden. Und ja, insofern, die Anfangsjahre waren brutal spannend, aber ist schon lang her.
Aber es ist auch cool, wenn man es selber rausfinden darf und sich selbst beweisen.
Ja, und dann halt auch. Und zum Glück schnell genug merkt.
Und auch den eigenen, ihr Weg so ein bisschen erkennt und dann sagt, also jetzt bewusst wieder zurück. Und nicht, weil der Papa sagt.
Ich fände es jetzt schrecklich, wenn es so gewesen wäre, dass ich die ersten 10 Jahrgänge so gemacht hätte, um dann zu sagen, jetzt machen wir es auch wieder anders. Also insofern war das ein kurzer Prozess, der letztendlich dann ins Gute sich gewendet hat.
Aber hast du auch, warst du gleich so selbstbewusst oder hast du schon auch ein bisschen, du sagst jetzt 2000 war so ein schwieriger Jahrgang, ein bisschen auf die Hosen voll gehabt oder hast du einfach mal gemacht?
Wir hatten ja vor kurzem die Rebholzbuben da, ne?
Ja.
Ich war auch so, klar, warum nicht? Du gehst so jetzt da dran und dann weißt du ja eigentlich auch schon viel und manchmal mehr als andere. Okay. Ich sag mal so, ich finde es auch überhaupt nicht schlecht. Ich finde, dass ein gesundes Selbstbewusstsein durchaus hilfreich ist.
Ja.
Man muss natürlich auch manchmal erkennen, wenn man Fehler macht. Ja. Das gehört dann auch dazu. Mhm. Und manchmal tut das ein bisschen weh, wenn man es merkt, aber
da muss man durch.
Ich glaube, ich war auch selbstbewusst schon.
Du machst ja Sachen heute auch anders als am Anfang. Also du hast auch für manche Sachen Lehrgeld bezahlt.
Ja,
obwohl es gleich so gut lief.
Also ja, das wäre ja auch irgendwie, finde ich, schlecht, wenn man, wie gesagt, in das Greenhorn gestartet, wenn ich jetzt sagen würde, wir machen alles noch so wie im ersten Jahr, das wäre irgendwie seltsam. Also klar, hat man da Sachen neu entdeckt oder hat sich da ein bisschen verbessert und verfeinert. Ne?
Ja.
Also ich hatte schon erste Jahrgang mal die Hosen gestrichen voll, das kannst du sagen. Ja, das war wirklich das erste Mal Wein machen, komplett in Eigenverantwortung, dann da stehen und eigentlich überhaupt nicht so richtig zu Ende blicken können. Ja. Alles eigentlich nach Bauchgefühl grob. Ne? Und natürlich nach dem, was man von anderen Winzern weiß und von Lehrmeistern und wie auch immer. Das war ganz wichtig. Ne? Das war so das Konstrukt. Aber am Ende musste man sich selbst ja was zusammenreimen und wenn es schief geht, dann steht man auch ganz alleine da. Ne? Das ist einfach so. Ich bin schon dankbar auch dafür, dass dann irgendwann das Gefühl kam, dass man sich jetzt auf was verlassen kann, was man selbst erprobt hat und weiß, ja, so funktioniert's und wir bauen darauf auf, verändern was, aber gehen in die Richtung. Genauso will ich aber auch immer wieder eine neue Herausforderung. Also es darf auch nicht langweilig werden. Ja. Also es muss immer wieder irgendwas passieren oder ein nächster Schritt in irgendeine Richtung. Das merke ich schon auch. Also es reicht mir null, jetzt zu sagen, das ist das Schema, das ist das Motto, so machen wir's, das ziehen wir durch, funktioniert, Haken dran. Das ist halt auch nicht. Ne?
Aber also, das ist bei dir auch so, gell? Du sagst auch, also wenn du immer nur selber machst, wäre dir auch langweilig.
Ich habe eben gerade genau deshalb den Wein
erklärt. Sehr gut.
Wir haben jetzt Natural Wein, Silvana und Riesling 2020, relativ frisch auf der Flasche noch. Ist ja ein Reizthema. Mhm. Und dann ist die Frage, was ist Naturwein, wo fängt's an, wo hört's auf? Mhm. Wir stehen für Klassik und trotzdem mache ich so einen. Genau aus dem Grund, was der Nico eben gesagt hat, weil du einfach, du hast diesen Reiz, du hast diesen Wunsch, einfach dich auch weiterzuentwickeln. Und selbstverständlich ist es brutal spannendes Thema zu sagen, Naturweindefinition mit Maischegärung ohne irgendwelche Zusätze, ohne Schwefel abgefüllt, einfach eine ganz eigene Stilistik. Und mir ging es in dem Themenbereich halt eben einfach darum, mitreden zu können, Verständnis zu entwickeln, wie funktioniert es, was sind die Elemente. Und mir ist auch einiges gewaltig auf den Keks gegangen in der Diskussion. Also wenn dann konventionelle Winzer Maschinenernte betreiben und danach mal Maische vergehen und ohne Schwefel abfüllen und dann schreien, hier haben wir aber die, das ist natural, dann sage ich, irgendwas ist da falsch. Also für mich ist das ein ganzheitliches Konzept, wo natürlich auch die Bioproduktion im Weinberg dazugehört, wo selbstverständlich eine manuelle Lese basic ist, um einfach perfekte Trauben zu haben. Und ich würde das immer so sehen, wenn ich was auf den Maischen, auf den Schalen vergehe, dann muss das perfektes Lesegut sein. Mhm. Das muss total fein hinterher sein. Das darf nicht irgendwie Kraut und Rüben haben und das darf nicht, man sagt so schön in Hessen, der hat Mäuse und der hat Läuse und Flöhe, sondern es muss halt einfach ein kristallklares Produkt bleiben, ein kristallklarer Wein bleiben. Und das war mein Ansatz bei dem Thema, das war meine Herausforderung zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Natural.
Also der Anspruch an den Wein hat sich eigentlich nicht geändert, nur der Weg, wie man
da kommt. Genau, ich mache jetzt Natural, das heißt mit diesen Elementen zu sagen, wir vergehen auf den Schalen und wir füllen komplett ohne eine Schwefeldosage ab.
Aber das ist es, weil sonst machst du
und
ja sowieso
alles
eigentlich
andere
immer alles.
Ist die gleiche Weinbergsarbeit. So wie wir es jedes Jahr machen. Und das ist eine Kleinproduktion. Ich habe auch nicht vor, davon jetzt viel mehr Wein zu machen. Ich habe jetzt nicht vor, das zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Projekt zu führen. Darum geht mir es gar nicht. Das mache ich eigentlich nur für mich, weil ich sage, ich brauche hier auch diesen Reiz, um einfach auch frisch zu bleiben und Spaß dran zu haben. Und letztes Jahr war es ein reinsortiger Silvaner. In 20 hatte ich das Gefühl, Silvaner pur ist in der Säure ein bisschen zu weich, das wird ein bisschen zu reif. Also habe ich dann gesagt, wir brauchen Riesling. Und dann haben wir tatsächlich Moorstein-Riesling-Trauben dann auf den Schalen stehen lassen und haben das Spiel auch in dem Bereich gespielt. Ja, mein Kellermeister, der Georg, der
ist der nicht verrückt geworden?
Er war da absolut mit federführend dabei. Und natürlich gab es eine Diskussion, gibt es jetzt zwei Weine? Gibt es einen Silvaner und einen Riesling? Und da war ich aber dann derjenige, der gesagt, ja komm, also ich will es zusammen haben, weil ich finde, ein Silvaner allein in 20 passt nicht. Da kommen wir zu dem Thema Cuvée, wie setzt du Bausteine zusammen? Ja. Ja. Und hier haben wir jetzt, denke ich, einen Wein, der sich schon durch seine sehr kristallklare Charakteristik auszeichnet, auch wenn er eben auf den Schalen vergoren ist, auch wenn da natürlich Tannine drin sind, die den Wein tragen, die ihn frisch halten und halt auch überhaupt null Schwefel dosiert wurde.
Was sagst du zu dem Wein?
Also ich finde, Naturwein ist ein Thema, das mich auch total interessiert und im Grunde arbeiten wir in vielen Punkten ja auch so beim Sekt. Also wir schwefeln ja nur an einem Punkt oder maximal an zwei Punkten, also sprich einmal im Most mit 20 Milligramm, um mal wieder einen Nerdwert zu nennen.
So was und Nerdiges zwischenrein.
Maximal nochmal bei der Dosage. Ne? Also gesamte Schwefel liegen bei 20 irgendwo rum. Ne? Wir machen Spontangärung, Spontan-BSA, bla bla bla, Handlese und so weiter. So, jetzt
Gott,
ich geht's
muss bei
mir
dieser Folge, muss ich tausendmal untertiteln. Was heißt BSA? Was heißt das? Ja. Aber hey, mach ruhig weiter.
Das ist ja jetzt nicht mein Problem. Ne?
Also, genau, das ist ja mein Problem.
Ja, uns macht das auch Arbeit. aber der Punkt ist ja der, man dogmatisch zu sein, ist immer blöd, finde ich. bringt überhaupt niemanden weiter. Und das ist natürlich die Gefahr im Naturweinbereich. Ich finde, da sollte man immer auch gucken, was ist das Beste auch für den Wein, für das, was man da macht, was kommt dann am besten raus. Und dann auch eine gewisse Entspanntheit daran besitzen. Aber klar, wenn ich Naturwein draufschreibe, dann dürfen gewisse Sachen einfach nicht passiert sein. Das finde ich auch ganz wichtig. Und was er einfach können muss, und das ist für mich dann der geschmackliche jetzt hier der Übergang zu dem Wein, ich muss merken, dass er ungeschminkt ist, dass da jetzt nichts irgendwie weggenommen ist, dass er halt auch so ein bisschen so eine urige Beschaffenheit, die darf er ruhig haben. Und trotzdem muss er natürlich fein, elegant und komplex sein, wie jeder andere Wein auch, den ich hoch bewerten könnte. Ja, und das funktioniert hier definitiv. Ein Silvaner finde ich auch eine der Rebsorten, die mit am besten dafür geeignet ist.
Sehe ich auch so. Das ist also sogar eine Chance für die Rebsorte, sich ein Stück weit neu zu erfinden, weil der Silvaner ja auch in den heutigen Klimasituationen sich manchmal ein bisschen schwer tut. Eine Rebsorte, die relativ neutral in ihrer Aromatik ist, die auch relativ schwierig auszupressen ist. Also auch das spricht dafür die Maischegärung, um einfach hier schonende Arbeit zu arbeiten mit der Rebsorte. Einfach eine neue Dimension gewinnt über die Gärung auf den Schalen und letztendlich dadurch komplexer wird und vielschichtiger wird. Gefahr dabei natürlich die Frage, wann ist dann Erntezeitpunkt? Silvaner kann relativ cremig, säurearm und weich werden.
Wobei das Astringente, der Gerbstoff wieder ein bisschen hilft.
Aber wenn du nur Tannin und wenig Säure funktioniert auch nicht.
Geht auch nicht.
Also so ein bisschen was an Weinsäure, was so ein bisschen, also so eine reife gelbe Säure, keine äpfelige Säure, aber so eine reife gelbe Säure, finde ich, braucht ein Wein, damit du hinten raus irgendwie auch was erlebst.
Da liegt halt tendenziell die Gefahr beim Riesling und Orange.
Ja.
Dass einfach die Säure dann zu hart ist, die Frucht und dieses etwas eigene, gerbige, schnell unharmonisch.
Ja. Ist das jetzt so, dass man so Natural Wein einfach sehr jung trinken sollte? Weil mir hat jetzt mal ein Winzer, der hier saß, gesagt, dass wenn man eben gar nicht schwefelt, dass dann Weine nach ein paar Jahren sich alle angleichen im Geschmack? Oder würdest du dem jetzt auch sagen, kannst du noch mal?
Ich bin relativ sicher, dass der Wein ein schönes Zeitfenster hat seine Entwicklung. Und das ist natürlich immer eine Frage dessen, was du erleben möchtest. Mhm. Ich glaube schon, dass diese Weine tatsächlich in der Jugend ihre Berechtigung haben, weil sie halt einfach so zum Zischen auch gut sind.
Schön, ja.
Tolle Essensbegleiter sind. Aber ich glaube sogar, die hochwertigen Weine dieser Kategorie sollten nicht zu jung getrunken werden, weil natürlich auch da, wir haben ja auch beim Sekt drüber gesprochen, dass einfach über die Reifung einfach ganz andere Aromen nochmal kommen. Ja?
Und, richtig. In der Tendenz, die Sachen, die ohne Schwefel gemacht sind, muss man schon sagen, oft auch früher schon einfach Trinkfreude zeigen. Die sind nicht so verschlossen.
Mhm. Ja.
Das muss aber nicht heißen, dass sie deswegen nicht altern können. Also so. Und wenn ein Wein so angelegt ist, dass er halt aus ganz viel Dichte und sonst wie Top-Trauben gemacht ist, dann kann er altern. Egal was es ist, egal welche Rebsorte, egal ob es jetzt Schaumwein ist oder...
Ne? Und auch ohne Schwefel, sagt ihr, kann der altern und ich erkenne
Wein,
noch die Typizität auch nach ein paar Jahren.
Ja.
Okay, das heißt, ich lege mir jetzt mal da was in den Keller und dann probieren wir das in ein paar Jahren quasi nochmal zusammen, Philipp.
Ja, das kannst du ruhig machen, dann gucken wir mal. Ich habe keine Angst davor.
Bin ich sicher, ich habe ihn auch schon ausgetrunken, weil er einfach so lecker ist. Ist man denn nicht, ist vielleicht bei dir auch so, also ich frage mich wirklich, ihr hegt und pflegt diese Weinberge, dann kommt das in den Keller, dann irgendwann sagt ihr so, jetzt geht das auf die Flasche und dann kommt mal der Erste, der das so probiert, ist man da nicht auch so ein bisschen
ich,
so...
Also ich glaube, wir wissen beide, was wir dann in der Flasche haben. So schätze ich dich zumindest ein, dass du da ähnlich drauf bist.
Ja, das schon, aber es ist für mich schon auch, wir haben zum Beispiel letztes Jahr auch, das haben wir Vorschau genannt und haben mal alles, was wir im Keller haben, an Sekt, der noch nicht degorgiert wurde, haben wir halt nebeneinander aufgezogen und hingestellt. Und Jahrgänge, die zum Teil erst in 4, 5 Jahren, 6 Jahren oder so kommen.
Mhm.
Das war schon spannend. Also
das ist aber auch nochmal was anderes im Sekt, wie beim Wein, dass letztendlich dieses Spiel des Lagerns auf der Hefe in der Flasche bis zum Degorgement viel extremer und diverser betrieben wird. Und letztendlich das, glaube ich, auch so ein Erfahrungsschatz ist. Da brauchst du halt 30 Jahre Berufserfahrung, um da wirklich ein alter Hasen, Anführungszeichen, zu sein. Und das ist so ein bisschen Learning by Doing, die ersten 10 Jahre wahrscheinlich. Ne?
Total, das ist viel Bauchgefühl. Ne? Wir haben dann irgendwas ausgerufen, haben gesagt, das gibt jetzt einen Lagensekt. Ne? Das ist das Beste, was wir gemacht haben. Dann probierst du das 4 Jahre später. Ne? Und natürlich denkst du dir schon, in dem Moment, wo die dann alle so nebeneinander stehen, denkst du mir, oh, wann habe ich das letzte Mal eigentlich gemacht? jetzt merke ich das, ob das alles wirklich so stimmt.
Ja.
Ne? Das war schon sehr, sehr spannend.
Das glaube ich.
Aber aber eigentlich in positiver Weise aufregend. Also ich hatte dieses Vertrauen, dass ich das, wie so wie ich es gemacht habe, dass es auch passt. Und inzwischen ist es natürlich auch zu einer Teamgeschichte gewachsen. Ne? Ja. Also am Anfang habe ich es allein gemacht und jetzt hat man ja auch mit Rakele, die meine Kellermeisterin ist, jetzt Amrei ist noch mit bei uns im Keller. Es ist eigentlich so ein Dreiergespann, wo wir auch die Cuvées machen. Mhm. Und das ist nochmal cool, weil jeder hat da so seine Sichtweisen. Und mhm. ich kann jetzt da erstaunlicherweise mit am meisten Erfahrung glänzen. Ne? Das fühlt sich mal ganz neu an. Und die beiden kommen halt mit ihrem Sinn fürs Probieren dazu. Und dann tauscht man sich so aus und sagt so, ja, das sehe ich genauso. Aber überleg mal, das geht in die Richtung. Und mhm. ne? da hat man wieder so Sparringspartner, ist auch wieder cool. Traum, also Traum, das wird sich ja. auch ändern dadurch. Ja. Ne? Ja. Aber in positiver Weise.
Was machen wir denn jetzt? Den oder den?
Ich würde sagen, mach mal alkoholfrei, vielleicht echt sogar.
Trinkpause nennt man das.
Ne? Ja, was, also wir sagen ja auch an der Mosel, was zum nüchtern saufen, ja. ne? aber in dem Fall stimmt es.
Ja, sehr gut. Also, sehr gut.
Kein Kabi mit ein paar Prozent, sondern Zero.
Aber das ist jetzt ganz interessant, weil wir waren ja jetzt gerade bei Philipps Naturwein und du hast eben auch gesagt, also sobald sich Routinen einschleichen, musst du mal was anderes machen. Und jetzt gibt's diese neue Marke von Wiesen.
Stimmt, stimmt weit. Ja.
Von Wiesen ist alles, was keine Traube ist, also alles, genau. was von der Wiese kommt,
genau.
oder wie?
Das haben wir uns so ganz einfach zurecht gekaspert. Mhm. Also ich habe schon immer Apfelschaumwein gemacht nebenher, mhm. weil ich ja eigentlich auch gebürtiger Odenwälder bin und da gibt's halt irgendwie wesentlich mehr Streuobstwiesen als Reben. Mhm. Nämlich eigentlich gibt's da gar keine Reben. Und da haben wir halt immer daheim Apfelwein gemacht und der hat geschmeckt, dass sich die Fußnägel hochrollen, richtig schlimm. Mhm. Und da war das schon immer so ein Ding, das wollte ich halt so ein bisschen mitentwickeln, ja, Obstschaumwein machen. Und habe es immer so nebenher laufen lassen, man hatte auch irgendwie was anderes zu tun. Und ja. dann habe ich mir gedacht, okay, also wenn du das Thema weitermachst, dann musst du jetzt mal gucken, dass du mal ein bisschen Gas gibst und dich ja. richtig reinfuchst in dieses Thema. Und nicht einfach nur Apple, Presse, Wein machen, Sekt also, machen.
Ja. Wenn ich da mal kurz zwischen reinhauen darf. Das ist sensationell.
Geil, oder?
Das ist saugut.
Ich war da, als er den Tee gekocht hat dafür.
Das ist mega. Das ist das Beste mit Sprudel ohne Alkohol, was ich je probiert habe. Das ist geil.
Okay, das Zitat hätte ich gerne schriftlich nochmal.
Saugut.
Ja. Das freut mich. Ne, das hat so dazu geführt, dass wir gesagt haben, wenn wir es richtig machen wollen, dann müssen wir es auch vom Griesel entkoppeln, weil sonst ist immer nur so ein Wurmfortsatz irgendwie. Ne? Wird abgewertet ein Stück weit. Ne? Das ist dann das Prinzip, wie oft beim Winzer, der Sekt, der noch hinten dran gehängt wird, ne? oder irgendwas anderes. Ne? Und dann kam halt so Quitte, kam dazu, lokale Erzeuger, die da halt Gas gegeben haben und die mich eigentlich motiviert haben, das zu machen. Ja, und das nächste Ding ist, wie oft hätte ich schon Bock gehabt auf was Geiles, Alkoholfreies.
Das ist genau der Punkt.
Und es gibt's einfach nicht. Also nicht für jemanden, der trockene Getränke mag.
Ja. Also diese Situation, dass du sagst, jetzt hast du Lust auf ein Glas Wein, einfach vom Stil her, trockenen Weißwein, mit Blubber, ohne Blubber, however.
Genau.
Und du weißt, entweder ich muss fahren oder eigentlich habe ich genug getrunken in den letzten 3 Tagen und dann müsste man einen Tag lang mal pausieren.
Ja, also habe ich schon gehört, dass es diese Situation gibt, aber nee, das ist wirklich der Punkt. Und dann was Trockenes zu finden, du findest sonst immer Saft mit Bubbles und so.
Genau.
Und das ist mir
so
einfach
süß immer.
Zu süß. Selbst Scholle ist mir zu süß. Das ist ja oft 50-50 oder muss ja 50-50 sein, mindestens. Mir auch zu süß.
Ja. Und ja, habe ich verpasst? Habt ihr über die Machart schon genau gesprochen?
Nee, wollten wir jetzt.
Das rückt man so langsam auf. Aus, ne? Aber es ist in der Hauptsache ein Tee, also ein Verbene oder Eisenkraut. Das ist 70% des Tee, 30%, also nicht ganz, ist Quitte. Und dann gibt es nämlich noch ein paar kleine Bestandteile, also Quittensaft. Dann gibt es Hopfen zur Haltbarkeitsförderung auch. Ja, also gibt Gerbstoff, gibt Öl, macht das Ganze auch fülliger. Also
ich muss mal kurz reingrätschen, weil das freut mich jetzt auch wieder zu hören, weil ich habe diesen Winter ja auch so ein bisschen versucht, ein bisschen alkoholfrei durchzukommen.
Ja. Du hast auch
dann,
Tee.
Und ich habe Tee, ich habe mir immer grünen Tee gekocht und das war mein Grundmaterial.
Genau.
Und mit dem grünen Tee dann so ein bisschen experimentiert, was man zufügen kann. Und
das habe ich auch gemacht.
Dann gekühlt und im Weinglas getrunken.
Genau. Also ich habe über ein gutes Jahr, auf jeden Fall, also eher 1,5, um ehrlich zu sein, habe ich angefangen, habe mir Tees geholt. Was kriege ich lokal? Das war mir wichtig. Mhm. Ne? Habe die verschiedenen Tees getrunken. Okay, dann habe ich mich für Verbene entschieden oder Eisenkraut. Und dann kam dazu, wie kriege ich das jetzt peppiger? Habe ich es mit Quittensaft probiert. Das hat einfach mehr Fülle wie Apfel. Ne? Mhm. Das ist mehr Körper quasi da. Dann habe ich ein bisschen Gerbstoff vermisst und ein bisschen dieses ölige, frische, das kommt vom Hopfen. Und dann hat mir noch ein wichtiger Faktor gefehlt als Weintrinker. Das ist dieses Salzige. Mhm.
Das hat's aber und, voll.
Das hat mich dann pur reingemacht.
Ja. Ich letzten Endes über den Umweg auch. Ich habe nämlich einen Sellerie-Ferment gemacht. Also
ach, cool.
Knollensellerie kleingeschnitten, in Salzlake eingelegt, dann vergoren, auch wieder spontan, wie wir das so machen. Ne? Und hab dann, das wird ja dann milchsauer vergoren. Also du erzeugst ordentlich Milchsäure. Und natürlich hast du Salz zugesetzt. Brauchen wir nicht drum rumreden. Aber verpackst es dann in eine Weise, die für mich wieder charmanter war. Ich habe das Salz quasi als einen Weg benutzt, um den Sellerie zu fermentieren und halt Säure auch zu produzieren. Und Sellerie ist ja auch in der Küche. Wenn du einen Fond machst, gibt immer es ja drin. Immer so eine gewisse Fülle und Dichte.
Ja. Ja.
Und das war die Idee. So habe ich mir das dann zusammengebastelt, in Kleinstserie mal so angefangen. Und da habe ich gedacht, jetzt ich teste es gar nicht groß aus, ich schmeiße es einfach zusammen.
Aber es gibt wahrscheinlich nicht viele Flaschen davon.
Ich habe 1000 Liter gemacht mal. Ne?
Diese Sendung darf nicht ausgestrahlt werden, sonst ist das Material weg, bevor ich was zu Hause habe.
Also ich glaub, das kriegen wir noch hin, oder?
Also ich habe ein gutes Gefühl, dass es nicht alt wird. Also
das ist, ich glaube auch.
Wir haben ja schon Proben rumgeschickt und die Resonanz ist jetzt nicht verkehrt. Also ich denke, ja.
Kompliment.
Dass das Ziel einigermaßen schon erreicht wurde für den ersten Schuss, dass es halt einfach trocken schmeckt. Also wir haben 20 Gramm Restzucker, das ist ja, human. Ja.
Ich habe ja auch diese Obstschaumweine probiert, die du gemacht hast. Johannisbeere, ja. Apfel, sensationell. Das also für den Sommer tatsächlich, ja, wenn du ganz wenig Alkohol mal möchtest und trotzdem hast du aber Bock auf was Spritziges, Herbes.
Genau, und das fand ich halt irgendwo war die Idee hinter dem Ganzen, dass es so ganz geradlinig ist. Also einfach von der Frucht ohne große Umwege, zack, in die Flasche eigentlich.
Ja.
Auch nochmal ein krasser Gegensatz zu dem, was wir halt mit Griesel machen. Ne? Das ist immer diese Warterei, das kann schon nerven. Also du machst da deinen Jahrgang, dann lässt es ein Jahr auf der Hefe liegen, dann küvettierst du das Ding und weißt, wir sehen uns in 5 Jahren. Das kann schon echt nerven. Und sein Höhepunkt hat es in 7 Jahren. Ne? Das ist so.
Das heißt 2020er, wann kommt der bei dir raus? Sozusagen?
Also 20er Basis, der Einstiegs Sekt kommt 23.
Okay. Ja?
Also es heißt fast ein Jahr auf der Vollhefe im Fass, im Tank. Dann wird's jetzt gerade sind wir dabei, quasi anzufangen mit der Füllung. Und dann lassen wir es liegen und degorgieren es dann in 23. Also dann fast 2 Jahre nochmal auf der Hefe. Und das ist Basis. Ne? Eins drüber ist dann 3 Jahre auf der Hefe, nochmal eins drüber wieder Grand Cuvée ist dann 4 Jahre auf der Hefe.
Das heißt, wenn ich jetzt frage, wie wird der 20er Jahrgang, das kannst du mir eigentlich noch nicht sagen.
Doch, das kann ich trotzdem sagen.
Oh. Also das, der muss ja auch schon den fertigen Blend in die Flasche füllen.
Genau.
Insofern hat er schon die
Verschnitte sind gemacht. Also ab dem Moment, wo man sich hinsetzt und die Cuvée macht, das heißt, man muss von jedem Gebinde im Keller eine Probe ziehen, nimmt man immer eine Flasche, schön beschriftet, da stehen jetzt inzwischen auch so 135 Gebinde, ne? Also wir sind nicht mehr ganz so. Erster Jahrgang waren 4 Barriques, 2 Tonneaus, 6 Edelstahltanks, that's it. Ne? Da konnte man auch als Anfänger eine Cuvée machen und jetzt wird's doch langsam, jetzt wird's schon langsam kritisch. Ne?
Ja, okay.
Aber halt auch umso spannender. Ne? Und dann ab da weißt du aber wirklich, da probierst du die so intensiv über Tage, da kannst du den Jahrgang auch wirklich einschätzen. Dann hast du ein Bild.
Okay, ja. Und wie ist der 20er?
Also nach 18 und 19, ja, das war ja, 18 war das Ultra-Extrem, wir haben es ja jetzt gerade im Sekt gehabt, so heiß, so trocken, wir sind mit ganz niedrigem Alkohol gekommen, weil wir einfach bei aller Hitze so früh ernten mussten, super extrem, ja, mega leichter Alkohol, sehr leichte Weine. 19 war wieder eher harmonisch irgendwo, da konnten wir das gut balancieren, so ne, Leichtigkeit und Frische waren auch gegeben bei einer höheren Reife, so könnte man sagen. Und 20 war für mich jetzt gefühlt irgendwo zwischen 19 und 18. Also auch geprägt durch Hitze, durch Trockenheit, durch eine etwas verfrühte Ernte auch. Ja. Mhm. Das führt quasi dazu, dass man durch die frühe Ernte deutlich mehr Leichtigkeit auch hat und dieses Unbeschwerte. Mhm. Aber man muss auch ehrlich sein, man verliert auch ein Stück weit natürlich so diese Dichte, dieses Innere, diese Spannung. Also das ist einfach ganz klar. Und Jahrgang bleibt Jahrgang. Und am Ende muss man auch damit leben. Es hat Vor- und Nachteile.
Okay. Ja.
Und da gibt's welche wie 19, da passt das im Endeffekt. Und dann gibt's halt welche, 18 war da wirklich schon auf Messers Schneide für Sekt. Ja, haben wahrscheinlich viele Winzer gesagt, boah, wir brauchen nicht unbedingt Sekt, lassen wir gerade gut sein. Ne? Und 20 war dann schon wieder deutlich moderater. Also wir sind gerade, was Weißburgunder anbelangt, erstaunlich frisch und knackig. Das ist der Gewinner für mich. Spätburgunder ist eigentlich so mit das Stabilste sowieso. Finde ich auch über die ganzen Jahre jetzt zurück, hat es super funktioniert. Und Riesling sehen wir doch die größten Probleme, weil das auch mit dem Hitze und Trockenheit in unseren teilweise leichten Böden, merkt man einfach, da kommt ja auch mal die ein oder andere Anlage ein bisschen ans Limit.
Und Stichwort Climate Change und Sektproduktion. Ja. Es ist ja so, dass die Diskussion da sehr auseinandergeht. Die einen sagen, das macht alles ja gar keinen Sinn, es wird ja immer wärmer und wie auch immer. Mhm. Und die anderen sagen, ja, ist Quatsch, weil im Moment ist es tatsächlich, zumindest an unseren Standorten hier, so dass wir sogar davon profitieren, dass eine bessere, früher eine bessere Grundreife da ist, um dann mit moderatem Alkoholgehalt zu ernten. Also das gibt die zwei Lager, glaube ich. Wie siehst denn du das?
Ja, also es ist natürlich, wenn man jetzt die extreme Trockenheit sieht und dieses gerade 18 und auch 20 bei uns an der Bergstraße, dann hat es natürlich auch massive Probleme, die es mit sich bringt, ja, weil man auch gerade mit Junganlagen gerade zu kämpfen hatte. Und natürlich macht man sich Gedanken, wie kann man jetzt mehr Wasserhaltefähigkeit, wie können wir die Böden verbessern, dahingehend, dass das Wasser besser speichert.
Sommer 21 ist das ja jetzt ein unbedingtes Thema.
Ja, genau.
Ich habe so das Gefühl, mir läuft das Wasser aus den Füßen.
Ja, da passt wieder. Aber da merkt man natürlich auch gerade, wenn es dann in Extreme geht, bringt es auch wieder nichts. Und das ist ja so ein bisschen die Befürchtung, dass es dahin geht. Ansonsten
aber vom würde ich Stil, sagen, vom Stil,
vom Stil her würde ich auch sagen, es war jetzt kein Fehler, in 18 so früh zu lesen. Also wir haben trotzdem Sekt hingebracht, wo ich jetzt im Nachhinein sage, also A sage ich, was ein Glück, dass es nicht mein erstes Jahr war, sonst wäre ich einmal so gegen die Wand gefahren. Ja. Und B sage ich, okay, krass, dass wir aus dem Jahrgang dann doch mit diesem Verfahren so einen Sekt rausbringen, muss ich jetzt nicht übertrieben Angst haben. Mhm. Ja. Weil man muss es auch realistisch sehen, 18 wird sich jetzt nicht alle zwei Jahre wiederholen in der Extremheit.
Ja, das Wie wichtig sind denn für euch jetzt auch die Böden? Du bist ja an der Hessischen Bergstraße mit Granitböden, das hast du mir alles schön gezeigt. Mhm. Wie wichtig ist denn das für euren Sekt?
Es hat eine steigende Bedeutung, ja, weil wir angefangen haben komplett als Traubenkäufer, es gab keine Fläche. Und dann hat sich das ja recht schnell entwickelt. Wir haben gesagt, ja okay, wir gehen den Weg, wir wollen eigene Fläche und haben die auch relativ schnell nach vorne gebracht. Jetzt ist natürlich total, geht's darum, warum hat man denn diese eigene Fläche? Klar, man will den Daumen drauf haben, man will die letzte Kontrolle haben, aber man will natürlich auch das Individuelle nutzen. Ja, also darum geht's ja.
Aber Flächen sind im Prinzip knapp eigentlich, oder?
Es ist jetzt doch so, über die letzten Jahre, am Anfang war es tatsächlich so, wir wollten und konnten nicht. Ne? Und dann kam aber doch so, wie es halt so ist, man kommt dann auch rein, dann lernt man die Leute kennen, dann, ne? Nicht jeder mag einen, aber mancher doch. Ne? Und dann kommt man irgendwie so ein bisschen dazu und ja, dann ging es doch relativ plötzlich. Ne? Dann gab es Weingüter, dann kein Nachfolger, wie das halt so ist. Gerade die Bergstraße ist ja so strukturiert, dass alles am Ort eigentlich verkauft wird. Und dass er natürlich auch mit viel Arbeit verbunden ist. Weinfeste, Hoffeste, Weinlagenwanderungen, Events, ne? So. Darüber wird viel verkauft. Und auch das Abhofgeschäft ist auch arbeitsintensiv. Also rund um die Uhr muss jemand da hocken, kommt der Kunde, nimmt drei Flaschen mit, musst du parat stehen. Und das führt vielleicht auch hier und da dazu, dass der eine oder andere dann keinen Nachfolger hatte, weil es natürlich schon nicht so einfach war unbedingt. Und auch jetzt diese Strahlkraft der Region so ein bisschen gefehlt hat nach außen. Und dadurch, würde ich jetzt mal so zusammenfassen, hat es schon ein paar Betriebe gegeben, wo wir dann auch Flächen bekommen konnten.
Ja, ich habe die Idee auch hier Lagenthemen intensiv zu spielen?
Definitiv. Ja. Also machen wir seit 16 eigentlich schon. Ja. Hat sich ergeben. Also wir hatten die Grundweine im Keller und dann, wenn ich zwei Jahre hintereinander merke, dass eine Parzelle einfach zieht und einen Charakter hat, den die anderen halt nicht haben und der einfach für sich steht, dann denke ich mir schon, die füllen wir mal so. Und gucken mal. Also, und das hat sich die Jahre über dann so bestätigt. Wir haben sie jedes Jahr so füllen können. Und dann hat für mich auch quasi über den Weg das seine Berechtigung gefunden. Ja? Ich musste jetzt nicht sagen, ja, wir brauchen einen Lagensekt, weil macht man halt. Ne? Sondern wir haben die Grundweine dazu gehabt und daraus hat sich's ergeben. Gesagt, den will ich gar nicht verschneiden. Der bleibt so, wie er ist. Und dann haben wir halt einen Lagensekt.
Also ich halte es für hochgradig spannend, weil wenn man den Odenwald anschaut, ist im Prinzip die Abbruchkante des Odenwalds, wenn man so will.
Ja.
Also ich schaue wirklich quer rüber, ich sehe den Meloboges auf der anderen Rheinseite, ich habe gleichzeitig einen Blick in die Pfalz rüber, das Pendant, wenn du so willst, in der Rheinebene und dass da Lagenpotenzial ist,
kriegst du Gänsehaut. Also, guck mal, hier schon wieder.
Das ist gut, glaube ich.
Also der Granitböden, brauchen wir auch nicht drüber reden, ist in der Weinbranche auch bekannt. ist ein spannendes Thema. Ja. Ne? Mhm. Da gibt es viele Nachweise, wo das bestens funktioniert. Ja. Ja, also es ist eigentlich gar keine Frage, dann eine Odenwald hinten dran, kühle Einflüsse, gewisse Höhenmeter sind auch dabei. Ja. Das ist schon alles spannend. Es ist auch dieses Verwinkelte, es sind eben sehr viele Parzellen, die sehr unterschiedlich ausgerichtet sind, sehr unterschiedliche Böden haben. Man kann es gut spielen. Ja. Es ist wirklich auch sehr unterschiedlich. Ein paar Meter weiter kriegst du was anderes. Ne? Also es hat sich dann einfach so gezeigt, dass wir sagen, ja, wir wären dumm, wenn wir es nicht machen. Wenn wir es nicht nutzen, wir würden was verschenken. Warum soll ich einen Wein, der jetzt total das Unikat ist und für sich steht, soll ich den jetzt verschneiden? Das ist Blödsinn. Ja. Ja. Und das hat sich jetzt so über die Jahre entwickelt. Und ja, da wollen wir es jetzt auch bewusst machen. Wollen es auch draufschreiben und auch halt auf die Region verweisen. Mhm. Ja? Dass das einfach mit uns noch viel stärker auch verknüpft wird. Also wir nicht sagen, ja, wir sind Griesel und wir könnten das jetzt überall machen, sondern wir sind Griesel von der Hessischen Bergstraße und das sind unsere Böden. Ja.
Make Hessische Bergstraße great again.
So ein bisschen, ja, genau.
Zum Wohl. Was haben wir jetzt im Glas?
Jetzt haben wir ein Rosé.
So, da ist der Lachsersatz in der Farbe. Ne? Also auch 18er Jahrgang, Rosé Brut Einstieg, ist Pinot Noir, Pinot Meunier.
Ah, toll, lecker.
Auch hier so ein paar Prozent Meunier, einfach um ihm Würze zu geben, um wegzukommen von diesem banalen Erdbeer-Rotfrucht-Sektchen. Bisschen Würze, bisschen Tiefe, so Kardamom. Ne? Das sind so diese Geschichten, in die wir da rein wollen.
Was sagst du dazu? Das ist, ich finde es geil.
Ja, das wundert mich nicht. Also es ist brutal gut gemacht, weil es unheimlich seriös ist und dennoch die Kurve bekommt für den Rosé-Trinker, dass dieses Erfrischende und Zarte stattfindet. Ja? Weißt du, was ich meine?
Auch so. Ja.
Das ist schon Brause im hochwertigsten Sinne.
Ja.
Toll gemacht, auch vom Restzucker her. Schön trocken und mit Zug. Mhm. Aber ganz ehrlich, also ich bin dann eher bei den anderen.
Ja, ist schon okay.
Also ich, ja.
Ist ja gut.
Das ist definitiv, ist der Rosé so. Das ist die Cashcow irgendwo auch.
Ne?
Also du hast da einfach damit die Möglichkeit auch irgendwie zu sagen, wenn die Leute jetzt für eine Hochzeit einkaufen.
Und das ist auf höchstem Niveau ein Wein, ein Sekt, der wirklich jedem schmeckt. Also derjenige, der sagt, ich will eigentlich nur groß trinken, wird sagen, das ist sehr gut.
Mhm.
Und derjenige, der jetzt keinen wirklich persönlichen Zugang zum Thema hat, wird auch sagen, das ist sehr gut. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass es solche Weine gibt.
Das ist Ziel.
Also auch Anfänger das, geeignet, will der Philipp sagen.
Ja, das ist nicht ganz fair.
Betrieb nochmal.
Tschüss.
Ihr seid ja mitten in Bensheim. Lass uns doch mal, weißt du, mal runterkommen von dieser schlittrigen Straße. Ihr seid mitten in Bensheim. Und warum heißt ihr Griesel?
Ja, das war ganz schnell und einfach gefunden. Also es ist die Grieselstraße. Und das ist so ja der Berg Griesel, so umgangssprachlich, wie ein inoffizieller Stadtteil. Ja, also das hieß schon immer der Griesel. Es gibt einen Cannabis-Verein, das sind die Grieseler Funke und so. Ne? Das ist halt wirklich da verankert. Und dann sagt er, was machen wir jetzt? Also die Unternehmerfamilie Streit. Und dann schreiben wir jetzt Streit aufs Etikett. Ja, also wissen wir nicht genau. Brandner, mein Name, ich habe ehrlich auch gesagt, naja, ich weiß nicht. Ne? Vielleicht finden wir was anderes, was die Lokalität bedient. Und man sagt, ja, das ist der Griesel. Ne? Haben wir die Nachbarn gefragt, die dort mal irgendwann gearbeitet haben. Leute, hatte das einen Spitznamen? Und gesagt, das ist der Griesel. Und gesagt, ja, dann brauchen wir uns auch nicht dagegen wehren.
Ja.
Und dann kam halt so der erste Designentwurf und dann wurde das mal in so eine schöne Schrift gegossen. Und dann haben wir gesagt, okay.
Also es ist ja wirklich, ich meine,
sieht auch cool aus.
Ja, also, und es sind so altehrwürdige Hallen. Das ist schon richtig beeindruckend, wenn man da bei dir reinkommt.
Ich finde das Gebäude nach wie vor beeindruckend, weil ich auch nie damit gerechnet hätte, dass ich in sowas starten würde mit meinem eigenen.
Ich glaube, das macht's da genau aus. Ja. Das ist so, weißt du, die sind so ganz lebendig. Das ist so eine Startup-Atmosphäre in so altehrwürdigen Hallen.
Das ist richtig geil. Wenn man die Kombi bekommt,
Schöner
kannst du das haben.
Auf jeden Fall. Ich beklag mich bestimmt nicht. Ne? Also das ist wirklich das Verrückte daran, in dem Moment, wo ich mich entschlossen habe, Winzer zu werden, hatte ich auch immer Ängste, Bedenken und Unsicherheiten. Aber am Ende war es wirklich so, das ist nicht gelogen, nicht beschönigt, als hätte es mich einfach so an einem roten Strang so durchgezogen.
Mhm. Ja.
Und irgendwie warte ich nur drauf, dass es vielleicht irgendwann nicht mehr so ist, aber ich denke, ja, nee, warum?
Sieht nicht nach aus.
Darf ruhig so weitergehen.
Also ich sag mal so, die neue Produktentwicklung sind beschlossen.
Es darf wegen mir gerne so weitergehen.
Der Philipp kauft alles auf.
Dann kommt da ein schöner Wittmann-Papa oben.
Ach, so ein
läuft das.
Das war eigentlich mein Plan. Deswegen habe ich ja nur so ein Dummy-Etikett.
Du hast ja vorhin auch gesagt, wir hatten ja schon mal die beiden Raumlanddamen hier und haben irgendwie gesagt, haben ein bisschen versucht zu erklären, wie das eigentlich geht mit dem traditionellen Sektmachen. Ihr habt ja auch zusammen so einen Verband gegründet, ne, der traditionellen Sektmacher. Kannst du vielleicht nochmal sagen, wenn man jetzt solche Sachen in die Flasche bringt, was unterscheidet das einfach von einem normalen, ich sag mal, normalen Winzersekt, den man kauft?
Ja, also zum Winzersekt, da muss man ja auch schon wieder vorsichtig sein. Der kann ja sehr wohl genauso auf dem Niveau sein.
Sei nicht so vorsichtig.
Ja, nee, das finde ich aber ganz ehrlich, weil da gibt's einfach auch diverse Nachweise. Mhm. Aber prinzipiell war die Idee, dieses Logos auch mal klar zu machen. Der Begriff Sekt, der kann ja nun mal heißen, dass es irgendwie unter 3 Euro kostet. Der kann aber auch heißen, dass es über 30 kostet. Mhm. Ja. Also das war mal die Grundidee, war mal wirklich zu sagen, es gibt Sekt in industriell, eher einfach und auf Masse produziert, mhm, wo der Preis irgendwo im Vordergrund steht, ne, so gewisse Marktzwänge. Und dann gibt's halt Sekt, der wird gemacht handwerklich und ist vergleichbar mit der Machart großer internationaler Schaumweine. Mhm. Da positionieren wir uns. Und um diese Unterscheidung ging's da mal ganz primär. Also okay, wir haben uns da jetzt gar nicht so ins Detail verfangen und gesagt, das muss jetzt dann immer so viel Hefelager sein und das und das und das. Da haben wir lang drüber diskutiert. Das kann man sich ja auch vorstellen, ne? Da hocken da 10 Köpfe am Tisch und jeder denkt, das, was er macht, ist das Geilste und die Nonplusultra-Variante. Und dann merkt man irgendwann, ja, auf was kommt's eigentlich an?
Ja.
Und da haben wir uns echt runtergebrochen, haben gesagt, ganz ehrlich, das ist doch der Riesenstep. Also von diesem Massenmarkt, das, was viele für Sekt im Kopf haben. Ja, das Größte, was mir immer so im Kopf hängen geblieben ist, in Sachs habe ich am Anfang am häufigsten gehört, die Leute waren bei uns auf dem Sekthaus, wurden von ihren Frauen oft irgendwie die Männer mitgeschleift, gar keinen Bock auf Sekt. Ne? Da haben die das getrunken und boah, das schmeckt ja wie richtig guter Wein. Und ich sage, finde den Fehler. Ne? Warum schmeckt das andere eigentlich nicht so? Ja? Damit will ich das jetzt nicht schlecht reden. Es gibt für alles den Anspruch und den Preis und die Machart und so weiter. Mhm. Ja. Nur klar ist ja, wir müssen ja irgendwo erkenntlich machen, wenn man jetzt als Kunde irgendwo reingeht und sieht eine Flasche Sekt stehen, geht es ein bisschen darum, auch zu wissen, okay, wenn dieses Logo drauf ist, dann ist es halt wirklich handwerklich gemacht.
Ja. Ja.
Und dann ist der Preis darüber auch zu verstehen und nachzuvollziehen, dass es halt eben nicht eine Tankgärung ist, dass es eben nicht einfach Grundweine von überall aus Europa oder sonst wie sind, dass es Handlese ist und Ganztraubenpressung und diese ganzen aufwendigen Themen, über die ich aber am Ende Qualität mache, die mich aber wahnsinnig viel Geld kosten im Verhältnis.
Ja.
Und das war eigentlich die Grundmotivation. Ne? Mhm. Jetzt gar nicht sich gegenüber irgendwie einem Winzersekt irgendwo da zu positionieren oder irgendwas, im Gegenteil. Also wir wollen
keine Abgrenzung, sondern ein Definieren.
Richtig, definieren als ein handwerkliches, hochwertiges Produkt.
Ja. Ja. Ich finde das aber total wichtig, weil für mich jetzt so als Verbraucher ist, selbst obwohl ich jetzt schon mit vielen hier von euch gesprochen habe, ist Sekt immer noch ein schwieriges Thema. So zum Beispiel, vielleicht kannst du mal kurz sagen, was der Unterschied ist. Ich habe es nämlich gerade erst gelernt. Auf manchen Flaschen steht zum Beispiel drauf traditionelle Flaschengärung, mhm, und auf anderen steht drauf Flaschengärung. Das sind zwei Welten.
Ja, das ist vor allem eine Verbrauchertäuschung, mhm, eigentlich, ja, weil, wie du ja sagst, Verbraucher, das ist ja zu diffizil oder irgendwie so, in dieses Thema ist er nicht so weit irgendwie eingestiegen, dass ihm das jetzt bewusst wird. Er liest Flaschengärung und denkt sich, ja cool, passt. Ne?
Ja.
Und traditionelle Flaschengärung heißt, so wie wir es machen, wir haben einen Grundwein, der ist fertig, ausgereift, vergoren, kommt dann auf die Flasche, wird dort nochmal vergoren, wird auf der Flasche gereift, mindestens 9 Monate. Dann können wir die Hefe abrütteln und können degorgieren. Das heißt, relativ aufwendig. Ja? Wir müssen die Hefe, die in der Flasche ist, eben nach vorne befördern, also in den Flaschenhals, da wo während der Gärung meistens ein Kronkorken sitzt und keine Korken. Degorgieren heißt aus dem Hals holen, aus der Gorge, ja, also da muss die Hefe raus. Nachdem es abgerüttelt ist, gefrieren wir das unten ein, legen es in eine Degorgieranlage, lassen die Hefe rausschießen, geben die Dosage dazu, also ne, diese ganzen Maschinen und Technik hinten dran ist schon ein bisschen aufwendig. Wenn ich eine Flaschengärung nur habe, dann kann ich transvasieren. Das heißt, ich fülle auf die Flasche, vergäre dort, erzeuge da meinen CO2-Überdruck und die Perlage. Und dann kann ich mir aber das Abrütteln und Degorgieren komplett sparen. Es gibt eine Transvasieranlage. Ja, die zieht es einfach raus, ja, die holt es aus diesen Flaschen raus, filtriert es kurz und schickt es wieder in die Flaschen zurück über den Druckfüller. Also dieses ganze Verfahren und dieses auch das Unikat der Flaschengärung. Das ist ja so ein bisschen auch der Gag. Jede einzelne Flasche ist ein Unikat, ja, weil die Hefe ist ja auch keine Maschine und sonst was, das ist ja ein Lebewesen und die entwickelt sich in jeder Flasche einen Tick anders, mündet auch manchmal darin, wenn es mal schief geht, ne, hat man ein paar Flaschen, die haben vollen Druck und ein paar, die haben es nicht. Mhm. Ja. Aber, und das ist der entscheidende Punkt für mich, qualitativ, dieses Produkt, das da in einem reduktiven Gefängnis quasi gereift ist, also 6 Bar Druck, Kronkorken, fest zu, Hefe mit drin, ist nochmal reduktiv, löst sich da drin langsam auf, gibt die Inhaltsstoffe frei, macht dieses Umami, erzeugt eine ganz besondere Zusammensetzung da drin. Ja, und das ist einfach ein Fail, dass ich das jetzt einmal da raushole durch einen Tankjuckel, durch einen Filterjuckel, durch den Füller, wieder in eine Flasche. Dann ist das einfach auch weg.
Ja, da braucht man sich. Das heißt, die machen dann eine Dosage für den ganzen Tank.
Genau, da kann man es einfach in den Drucktank mit reingeben und dann über einen Filter ab in Füller und wieder in die Flasche. Ja, das ist ein vereinfachtes Verfahren, um Flaschengärung schreiben zu dürfen. Ohne den Aufwand zu haben des Abrüttelns, des Degorgierens. Das muss ja auch so gemacht sein, dass es funktioniert. Das klingt alles so einfach, ja. Aber da muss man viele Sachen einhalten, dass es mit dem Abrütteln überhaupt klappt, dass der Sekt am Ende blank wird, dass er stabil bleibt, ja. Also, dass er gleichmäßig gärt. Und darauf kann ich dann beim Transversieren eher so ein bisschen pfeifen. Ne? Ich kann sagen, machen es einfach, selbst wenn nur die Hälfte richtig gärt und die andere nicht, egal, alles im Tank zusammen, fertig.
Dennoch bleibt eins bei all den Dingen, die eben skizziert wurden, es schmeckt halt auch anders.
Ja. Ja.
Also insofern, das ist ja für den Verbraucher immer die Schwierigkeit, was steht auf dem Etikett, was habe ich da jetzt? Man sollte keine Angst haben vor Etiketten, weil man sagt, boah, wo soll ich jetzt wieder wissen, was ich da kaufe? Also wichtig ist natürlich, dass es klassische Flaschengärung ist, dass es eben dann diese Einzelgeschichte ist, da kann man ja drauf achten. Ja, man muss sich einfach auch trauen und dran gehen. Man sollte sich nicht so sehr mit den Etiketten beschäftigen.
Aber manchmal ist es ein Wegweiser, weißt du, wenn ich weiß, traditionelle Flaschengärung steht dafür, dass das sauber und sehr handwerklich gemacht ist sozusagen und dann kann ich ja sozusagen
natürlich
noch gucken.
Aber deshalb ist diese Verbandsnummer eine gute Geschichte, ja, weil die letztendlich diesen Hinweis gibt,
eine Art Label schafft, das relativ unkompliziert ist, ohne dass ich es jetzt vielleicht erklären könnte, wie die Unterschiede sind, ne?
Okay.
Aber ja, es ist die aufwendigste Variante und das hat schon einen Grund, warum sich das durchgesetzt hat, ja, weil das einfach am wenigsten Bewegung, Veränderung und sonst wie an dem Sekt bedeutet, ne?
Weiß dann so geil schmeckt wie bei dir aus der Flasche. Ne? Also,
wenn du das so sagst, ja, ich will dir jetzt gar nicht widersprechen. Sondern
jetzt haben wir was Neues im Glas.
Stillwein, ohne Plumper.
Ohne Bubbles.
Da kann man so lange schütteln.
Und wir springen vom Rhein an die Mosel. Ich habe gedacht, nachdem ich ja doch jetzt schon ein paar Mal da war, irgendwie so mein Sortiment ist ja so groß, nicht? Ich muss jetzt irgendwie mal gucken, was habe ich denn eigentlich noch? Und dann nehme ich mal einen Wein von meiner Frau mit.
Wunderbar.
Und zwar ist das Rittenheimer Apotheker, also ein Lagenwein aus der Apotheke, 2017er Jahrgang. Das ist ein Wein, der im Prinzip so, ja, eigentlich vergleichbar ist mit dem, was wir beim großen Rex machen. Sehr alte Reben, niedrige Erträge, Herkunftswein durch und durch. Wir haben hier blauen Schieferboden, der eine sehr eigene Textur eben im Wein bringt. Das ist sehr filigran, feingliedrig, elegant auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber dann schon so ein bisschen, ja fast so ein bisschen, ja, also diese salzigen Mineraltöne, dieser Geschmack nach nassem Stein und so, das ist das, was auf dem blauen Schieferboden halt brutal durchkommt. Sehr, sehr viel Finesse verbunden und die Apotheke in Rittenheim hat so ein bisschen den Vorteil, dass es eine Lage ist, die das ein Süd nach Südwest geneigter hat. Der hat also tatsächlich die Abendsonne relativ lange. Und die Schiefersteine heizen sich natürlich auch ein bisschen auf. Und insofern sind die Nächte vielleicht einen Tacken wärmer als in manch anderer Lage an der Mosel. Und dadurch ist diese Lage sehr gut geeignet eben auch für trockenen Wein. Weil einfach du eine etwas reifere Säure im Wein hast und nicht dieses krass attackierende, was den Moselwein natürlich im fruchtsüßen Bereich brutal spannend macht. Aber gerade beim Trockenwein ist es ja auch wichtig, dass es weinig ist, dass es gelbfrüchtig und reif ist. Und das gelingt eigentlich in der Apotheke für den Trockenwein eigentlich Jahr für Jahr und ist auch der Grund, warum Eva so viel Trockenwein im Weingut hat.
Das schmeckt toll.
Ja, Mosel ist halt eben so ein besonderes und echt eines der großartigsten Terroirs generell für Riesling. Also gibt eigentlich für mich kaum was da drüber geht, muss ich sagen. Ja, also das ist einfach so ein Unikat auch in der Weinwelt. Das kommt da richtig gut.
Guck mal, er hat schon wieder Gänsehaut, wenn er den Wein von seiner Frau trinkt. Guck mal, merkst du
das? Das ist einfach...
Also, es ist halt auch toll. Ich habe eben gerade gedacht, weil er das von Mosel gesagt hat, ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Als ich so in den Anfangszeiten an der Mosel war, nachdem ich Eva kennengelernt hat, war ich damals total beeindruckt davon, dass auch auf einem normalen Weinfest in Drittenheim einfach unheimlich viel gute Weine auch am Weinfest ausgeschenkt werden. Sagen wo man sagt, es schmeckt einfach gut. Ja? Also da ist schon eine Tradition für Winzerhandwerk, es ordentlich zu machen und in die Flasche zu bringen und Qualität zu erzeugen als Winzer. Das haben die an der Mosel einfach drauf verinnerlicht und das in sehr, sehr großer Vielfältigkeit mit ganz, ganz vielen kleinen Betrieben. Und wenn du dann die Strukturen in anderen Regionen siehst, also ich sag mal jetzt gerade klassisch Rheinhessen, wir haben natürlich diese landwirtschaftlichen Gemischtbetriebe, das ist so ein bisschen die Tradition und Herkunft hier in der Region häufig. Und letztendlich ist es natürlich hier bei uns so, dass dementsprechend auch weniger Winzer diese Detailliebe haben, wie in diesen kleinen Strukturen an der Mosel, wo du dem Berg auch ein Stück weit die Trauben abtrotzen musst in den Steillagen und halt 1000 Stunden im Jahr arbeitest, um die Trauben eben entsprechend nach Hause zu bekommen. Und das schmeckt man dann auch normalerweise auch. Natürlich auch nicht immer, aber das ist dann schon was Besonderes. Und für mich ist es auch eine der begeisterndsten Weinregionen der Welt. An der Mosel ist es so, das wird natürlich seit 20 Jahren heißt, naja, eigentlich müssten diese Weine noch viel, viel teurer sein, noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil so anstrengend in der Produktion, alles richtig.
Ja.
Aber an der Mosel läuft im Moment, glaube ich, extrem viel gut. Ich habe den Eindruck, dass eine richtig schöne Dynamik in der Region da ist, viele junge Betriebe auch da sind, viele junge Leute dort auch sich engagieren. Ich glaube, die Region hat eine klasse Zukunft für hochwertigen Wein, weil alles andere macht dort auch keinen Sinn. Es ist viel zu aufwendig zu produzieren.
Ja,
ich finde es halt immer wunderschön, wenn Herkunft so pur schmeckbar ist. Und das ist jetzt für mich so ein Wein, wo ich sage, das passt wunderbar. Und wir können vielleicht da sogar auch schon, wenn du erlaubst, wenn ich nicht zu früh damit bin, die Überleitung bringen zu einem zweiten Moselwein, den ich mitgebracht habe.
Ja, das können wir machen, aber ich habe ja noch eine Schnellfragerunde für euch.
Trinken wir so lange ein Glas und dann...
Trinken wir doch mal, oder? Ja. Wenn wir jetzt schon den Wein von deiner Frau im Glas haben und der so gut schmeckt und die ganze Presse ja so ich schreibe ja über deine Frau, dass sie quasi die Riesling-Göttin der Mosel ist, dann willst du die nicht hier auch mal einladen?
Ja, das ist nicht so leicht, die Eva zu bekommen.
Gut, damit musst du dich mehr auskennen als wir alle.
Das habe ich selbst schon des Öfteren gemerkt, vor allem am Anfang. Ja, okay. Also ich glaube, ich bringe sie wirklich sehr gern mal mit. Und,
ja, würde ich mich freuen, fände ich mal spannend.
Ja,
vielleicht erzählen die auch coole Geschichten über dich.
Ja, das ist gefährlich, das könnte gefährlich sein. Vielleicht komme ich da nicht mit.
Oder vielleicht besser doch. Also ein bisschen Eingriff nehmen.
Okay, ja. Und du weißt, was gesagt ist, ist gesagt.
Ja, klar.
Raus ist es raus.
Noch einigen quasi.
Okay, Leute, Schnellfragerunde. Nico, warum ist ein Degongiermeister so hoch bezahlt gewesen?
Ja, wir haben das ja mal ausprobiert. Mhm. Ne? Und wenn man das ein bisschen falsch macht, das ist halt eine Bewegung, wo man jetzt quasi ja im richtigen Moment die Flasche öffnet, die Hefe rausschießen lässt. So hat man es früher gemacht, da gab es kein Eisbad. Und dann konnte man halt mal schnell die halbe Flasche leer haben. Mhm. Oder sie war trüb, man konnte sie wieder zurückleeren. Ja, dementsprechend. Der konnte 20-30% der Ernte hätte der quasi in den Kellerboden jagen können oder er macht es halt richtig und dann spart er viel Geld.
Ja.
Dementsprechend hat er auch gut verdient. Ja.
Philipp, jetzt, wo wir hier Kriselsekt gerade getrunken haben, Sekt oder Champagner?
Champagner.
Rico, was ist für dich das größte Kompliment?
Wenn es von guten Kollegen kommt.
Ja.
Gerade von meinen Lehrmeistern fürs sonst wie, wo ich einfach weiß, die sagen das nicht so dahin. Das sind die größten Komplimente. Ja.
Und wie macht man dir das größte Kompliment?
Ähnlich.
Ja?
Ähnlich.
Ja. Auch Kollegen, die du ja, sehr wertschätzt. Also,
ich sage, es müssen jetzt nicht Kollegen sein, aber Leute, die tatsächlich... ja, in der Materie drin sind und
genau. Ja, das setzt jetzt bei guten Kollegen quasi auf jeden Fall voraus, gibt's aber auch außerhalb auf jeden Fall genauso.
Ja. Ja. Mit welchem Wein verführst du deine Frau? Oder Sekt? Oder Champagner? Oder?
Ja, da gibt es zum Glück mehrere, die ich da anwenden könnte. Aber tatsächlich finden sich da bei mir auch ein paar. Ja, also das wäre jetzt ein Chardonnay bei uns. Ja.
Chardonnay?
Ja.
Musst du doch zum Stillwein greifen. Das ja.
Nee, ein Chardonnay-Sekt.
Das ist okay.
So tief sink ich nicht.
Kork oder Drehverschluss?
Kork.
Tatsächlich.
Ja, immer noch.
So, und jetzt war ich neulich bei einem Winzer, der hat mir gesagt, er stellt selbst die großen Gewächse um auf Drehverschluss.
Ja, kann er ja gerne machen.
Also, aber
für mich ist es so, dass der Drehverschluss ist ein tolles Tool, um Weine, die eher jung getrunken werden, kristallklar und frisch ins Glas zu bringen. Ich finde, immer dann, wenn Reife mit ins Spiel kommt, bin ich mit dieser anderen Art der Reifung unterm Drehverschluss für mich persönlich nicht glücklich. Man kann dem entgegenwirken, indem man dann nochmal dekantiert und das wieder so ein bisschen rausatmen lässt. Aber der Wein reift anders und da bin ich ein bisschen zu sehr Traditionalist.
Okay. Was ist das Coolste am Winzer sein?
Dass man was macht, was wahnsinnig viel positive Feedback, Energie zurückbringt. Ja, das würde ich echt sagen. Mhm. Also ich glaube kaum, dass man, mir fällt gerade nichts ein, was man so machen kann, wo man so viel positives Feedback kriegt. Ja, also wenn es am Ende auch geklappt hat, aber ja.
Du machst scheinbar viel richtig, wenn
das
du
ist. Ich meine, du kennst es doch, ne? Du hast im Endeffekt da eine Ansprache auch vom Kunden, die einfach ihr Geld da lassen für das Produkt, das du gemacht hast. Ne? Mhm. Und die gehen da nicht und sagen, ja, ich habe bezahlt, passt, ist in Ordnung, sondern wir trinken es so gern und bei der Gelegenheit der Hochzeit unserer Tochter und keine Ahnung, das ist so. Man kriegt viel,
also
viel, viel.
Also die Weinwerbung in Deutschland der 70er greift da, Wein schenkt Freude. Ja.
Bingo. Ja, so hätte ich es eigentlich sagen müssen. Ne? Aber da war ich noch nicht geboren, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber, nee, aber das finde ich schon krass. Und das hat man wirklich oft und das ist schon präsent.
Die Presse schreibt, ein Wittmann-Wein braucht Zeit, um sich zu öffnen. Stimmt das auch für dich?
Das kommt auf meine Umgebung an. Okay. Das gibt manchmal sehr schnell und manchmal brauchst du Zeit.
Okay. Was ist dein geheimes Talent?
Boah, das sind jetzt Fragen. Ich besitze nicht viele Talente außer kochen und Wein machen.
Das ist doch schon mal was,
oder? Doch schon,
das
reichen, ja, muss reichen.
Für Philipp wird es immer schwerer, weil der hat die Fragen schon, weißt du, es geht jetzt immer mehr in diese Trickkiste. Das ist jetzt ganz blöd. Was magst du an dir am meisten und was am wenigsten?
Ja, ich sag mal so, boah, das ist,
Soll ich erstmal Nico noch mal was fragen?
Erst noch mal Schnitt.
Nee, ich sag was.
Okay.
Ich mag an mir am meisten, dass ich mit mir selbst eigentlich ganz gut zurechtkomme. Und ich mag an mir am wenigsten, dass ich manchmal einfach nicht konsequent genug bin.
Ah, das kennen wir aber alle, gell? Das mit dem konsequent sein, das ist manchmal schwierig. Du bist nicht konsequent.
Ja, mein Gott, ich meine, irgendwie, man muss ja irgendwann auch mal erwachsen werden. Ne? Und wenn du dann morgens wach wirst und sagst, aua, weil der Abend gestern wieder zu extrem war, dann war es vielleicht einfach nicht konsequent vorher.
Aber dann war es halt auch einfach ein geiler Abend,
aber
oder?
Das sollte man sich vielleicht dann doch auch ein Stück weit zugestehen. Hat auch
ja,
Vorteile.
Aber auch beide. Hat auch Vorteile. Ja. Sollte man vielleicht Eva mal zufragen, wie sie das sieht.
Das hat ja beide Fähigkeiten. So, welche Frage wissen du immer zu deinen Sekten gefragt? Gibt's da was?
Bei den Führungen ist ganz interessant. Man erklärt stundenlang, wie das alles passiert und dann, ja, wann kommt die Kohlensäure da rein?
Klassiker. Das mich jetzt aber auch mal interessiert.
Das ist ein Klassiker. Also man erklärt es lang und breit. Und wann machen Sie die Kohlensäure da rein? Oh, okay, gut. Ja.
Okay. Philipp, kochst du?
Ja, aber nur mit Stefan und Jochen zusammen. Also das heißt, das ist nicht kochen, sondern das ist Fleischbraten und Salat machen. Also,
okay, aber das könnt ihr.
Und regelmäßig waschen.
Das können wir gut. Sehr
okay, gut. Nico, wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?
Ja, ich würde sagen, so in die Zukunft schauen können, wäre cool. Ja, andererseits wäre es langweilig, ja, schwer zu sagen.
Warum hast du Nico eingeladen?
Weil ich total geflasht bin von dem, was er macht. Ja, und weil ich diesen Zugang zur Materie mega spannend finde und eben auch diese Tatsache, dass er ein Start-up am Laufen hat, was nicht wirklich ein Start-up ist, von der Historie dessen, wo die Gebäude herkommen und so weiter. Das ist einfach eine ganz besondere Konstellation und der Nico ist ein Typ, der das mit brutaler Entspanntheit auch lebt. Ohne irgendwelche.
Nicht immer, aber wenn es so rüberkommt, freue ich mich.
Schätze ich sehr.
Danke.
Nett, gell?
Ja, das war. Also, ich habe heute so viele Zitate, die ich da rausziehen kann.
Schick dir hinterher so.
Ja, genau. Mach's ein Bestes. Ja.
Was sind die drei Sachen, ohne die ein Winzer nie sein kann?
Ja, einen guten Wein, Flaschenöffner und ein gutes Glas.
Ja.
Jetzt habe ich meine Frau vergessen.
Wir fangen nochmal an.
Ja, genau. Also bauen irgendwo noch eine Frau dazwischen ein.
Also vier. Was ist das beste Geschenk, das du je bekommen hast, Philipp?
Meine Kinder.
Ja.
Definitiv. Alle beide. Der Hammer.
Was wäre der Titel deiner Autobiografie?
Ja, ich hoffe, alles richtig gemacht.
So, jetzt trinken wir nochmal und dann kannst du mal den nächsten weiterchecken, ja, oder? Was hältst du davon?
Sehr gut.
Was haltet ihr von dieser Aufbruchsstimmung? Macht deutschen Sekt wieder groß?
Also, extrem viel.
Machen wir mal so.
Weil für mich einfach alles dafür spricht, dass es eigentlich keinen Grund gibt, warum wir qualitativ nicht mindestens ebenbürtig sind mit der Champagne. Das ist meine Meinung. Und das hat eher was mit historischen Entscheidungen zu tun, dass man sich auf eher industrielle Produktionsweise, wie können wir es eher einfacher oder günstiger gestalten, wie können wir es ein bisschen technologisieren. Damit hat es ganz viel zu tun. Ne? Und in der Champagne ist natürlich auch eine typisch französische Eigenart irgendwo, hat man sich mehr auf die Tradition berufen, auf das Handwerkliche, auf das Manuelle. Ne? Manchmal finde ich zu extrem. Also ne, ich finde schon den Mittelweg ganz cool, dass man auch ein bisschen da, wo es Sinn macht, Technologie einsetzt. Aber ich finde, wir haben uns mit dem Sekt total da wegbewegt. Hätten wir das erhalten und hätten viele Winzer das Ziel weiterhin gehabt, High-End bestmögliche Schaumweine zu machen, dann gäbe es diese Diskussion jetzt nicht. Ne? Kann ein Sekt dahin
ja,
kommen?
Ja, die Industrialisierung dann, des Sekts war das große Problem.
Richtig, dann wären wir eben
und die, und diese ja. Die Öffnung dafür, dass am Ende Sekt von die Grundprodukte von überall herkommen dürfen und letztendlich das, was heute die deutschen Markensekte, das ist ja alles kein deutscher Grundwein. Das hat ja wirklich mit dem, was der Nico macht und viele andere heute machen, nichts zu tun. Das sind ja und der Name ist gleich und das ist
das Problem.
Das ist das Ärgerliche. Davon, ja. dass das der gleiche Name hat. Ich finde es sensationell und auch brutal wichtig, dass wir diese Entwicklung im Moment haben. Zum Thema Champagner geht es mir so, dass ich halt sage, okay, das ist halt schon eine Region, die von den Böden her in einer doch relativ großen Fläche beeindruckende Möglichkeiten hat. Und ich finde, in den deutschen Weinregionen ist das immer kleinteiliger. Wir haben auch großartigste Lagenmöglichkeiten und ich bin bei dir auch gerade unter den klimatischen Bedingungen, dass wir in Deutschland sicherlich auch mit der Champagne in der Spitze mithalten können.
Klar, das heißt ja nicht, dass es überall passiert.
Mit entsprechender Erfahrung und mit den entsprechenden Standorten. Und das muss man halt aber am Ende, wenn man den französischen Weinbau im Gesamten sieht und die klassischen Weinregionen nimmt, da kannst du auch das Burgund mit reinnehmen, da kannst du auch die Rhone mit reinnehmen. Das sind schon gigantische Landschaften mit großartigen Boden, die besondere Herkünfte zeigen. Und das ist das, was mich immer berührt bei den großen Franzosen, wo ich sage, hey, das ist schon emotionale Menschheit. Hey, das finde ich ist schon auch was wert. Und wir können immer froh sein, wenn wir eben entsprechend halt auch diese Dinge spielen können und das ist so ein Beispiel.
Ich gucke so immer mal, ob du ab und zu mal eine Hand in die Eiswürfel da steckst, ja, dass du hier die Gänsehaut kriegst. Ja. Wahnsinn. Nee, da gebe ich dir schon recht, ne? Und dass das alles auch mehr ist, als nur zu sagen, wir wollen einen tollen Schaumwein machen, sondern es hat absolut seine Berechtigung, warum das was Großartiges ist. Und ein bisschen ist es natürlich auch Blasphemie und so ein bisschen Herausforderung, dass ich das sag. Aber ich meine es schon auch. Also ich finde, wenn wir uns da, wo es am besten geht, in Deutschland darauf konzentrieren würden, dann würden wir da über längere Zeit Erfolge erzielen, die man sich so vor ein paar Jahren vielleicht nicht gedacht hätte.
Einmal schon.
Das glaube ich. Und deswegen ruhig auch ein bisschen Piesacken in die Richtung. Das finde ich ganz gut.
In 10 Jahren hat der Nico die Weltherrschaft übernommen mit seinem Sekt.
Das gibt eine Terrorherrschaft. Da kriegen wir drauf.
Wir sind jetzt an der Terrassenmosel gelandet. Und das ist halt die Mosel, die schlängelt sich ja wirklich so Richtung Rhein und ist dann halt auch wirklich ganz unterschiedlich. Und an der Terrassenmosel, also kurz vor Koblenz, ist die Landschaft besonders extrem. Mhm. Also steile Hänge, Kleinstterrassen, auf denen Reben stehen. In der Bewirtschaftung brutal, sicherlich. Bodenformationen, die sehr unterschiedlich sind. Wir haben jetzt hier einen roten Schieferboden. Wir haben den Uhlen R aus der Rotlei und der Uhlen, weniger Uhlen, ist eine Lage, die 3 verschiedene Terroirs hat von den Böden und es ist letztendlich so, dass diese 3 unterschiedlichen Terroirs von meinem Gut Hermann Löwenstein wahnsinnig genau rausgearbeitet wurden. Heute auch so, dass es als eigene Ursprungsbezeichnung Beschreibungen eben auf dem Etikett existiert, mhm. eigene Terroirs, die letztendlich ihre Herkunft dann auch nach EU-Recht so tragen dürfen. Zu Recht, weil einfach die Unterschiedlichkeit da ist. Und der Reinhard Löwenstein und seine Frau Conny, die haben in den letzten, wahrscheinlich müssen wir von 40 Jahren reden oder so, ein sehr, sehr eigenständiges Weingut entwickelt, was ein Leuchtturm an der Terrassenmosel ist. Wahnsinnige Herkunftsprägung. Reinhard sicherlich einer der wichtigsten Personen in Deutschland für die Klassifikation der deutschen Spitzenlagen. Ein Philosoph, ein Kämpfer. Ich kenne kaum jemand, der rhetorisch besser ist als der Reinhard. Deshalb niemals diskutieren. Ich weiß nicht,
also ich hab sein Buch im Studium gelesen, habe ich mir auch so Ähnliches gedacht.
Das ist schon eine heiße Nummer.
Das ist schon Wahnsinn.
Und, aber die positive, schöne Nachricht ist, es gibt dann auch die Tochter. Die Sarah ist heute im Weingut verantwortlich. Gemeinsam mit einer sehr netten und taffen Kellermeisterin. Mhm. Und hat auch den Stil von Löwenstein ein Stück weit weiterentwickelt. Also 1999 habe ich den Reinhard kontaktiert und habe gesagt, ich würde gerne mal vorbeikommen, ich würde das gerne mal sehen, weil ich die Weine toll fand. Und der hat mich dann auch eingeladen. Wir waren dann wirklich da, haben zusammen Abend gegessen, haben viel probiert und so weiter. Mhm. Das war einer meiner Vorbilder, muss ich wirklich sagen. Und Wahnsinn, wie die Entwicklung dann so ist. Heute ist die Sarah verantwortlich, der Weinstil hat sich ein bisschen geändert, aber er steht trotzdem noch genauso für das, um was es da geht. Und das ist jetzt auch 2017 und es ist halt super schön mit neben der Apotheke im Vergleich, wie anders es ist. Ja?
Das wollte ich gerade sagen. Es ist eine Stunde weg, aber ungefähr. Ne? Ja. Das ist wirklich ganz anders.
Und das ist natürlich schon noch so. Die Klimadaten an der Terrassenmosel sind deutlich anders. Das ist etwas früher in der Reife. Mhm. Also das sind schon wärmere Lagen auch. Insofern ist das ein bisschen intensiver, ein bisschen reifer, ein bisschen öliger vielleicht.
Aber auch toll. Also das hat so eine ganz eigene.
Und dann kommt halt eine wahnsinnige Länge am Gaumen, wo du einfach richtig Spaß dran hast. Und die Weine sind in den letzten Jahren, glaube ich, ein bisschen trockener geworden in der Stilistik. Mhm. Was ich persönlich sehr schön finde, weil dieser Zug, den du am Gaumen hast, einfach noch mehr rauskommt. Und wäre der Vorschlag für die nächsten Gäste.
Ja, wunderbar, ich freue mich.
Schön, durchaus spannend sein. Ja.
Willst du dazukommen, Nico?
Die würde ich auch einladen.
Ja? Jederzeit. Ja, also,
da habe ich auch so eine Erinnerung, eine der ersten Herbstabschlussfeste bei Fürst, wo ich ja meine Lehre gemacht habe. Und das ist ja immer so, da weiß man schon, okay, Paul Fürst und Sebastian Fürst, die müssen jetzt zeigen, was der Keller so hergibt. Und da muss irgendwas richtig Cooles auf den Tisch. Und da gab es irgendwie Heimann Löwenstein, eine Doppelmagnum, 2001, auch Uhlen. Und ich weiß noch, das ist mir ewig in Erinnerung geblieben. Das war so ein geiler Wein. Ja, und das hat mich auch nicht so ganz verlassen. Deswegen habe ich da echt auch einen Bezug. Also es war einer der ersten Rieslinge, die ich so probiert habe, die mich total umgehauen haben.
Ich glaube, das ist eigentlich das Schönste, was man im Wein nachsagen kann, dass man sich über Jahre später noch auf der Zunge erinnert,
ja,
oder?
Ja, definitiv.
Also ich freue mich total auf den nächsten Besuch sozusagen. Aber jetzt erstmal danke. Danke, Nico, dass du da warst. Hat uns total Spaß gemacht.
Danke für die Einladung, ne? Für die Zitate.
Danke für die Unterstützung. Dankeschön.
Danke dir.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.